Also, was der Peter da in der letzten Working Draft-Folge gesagt hat, unglaublich. Aber ich werde weiterhin einschalten und die Sache natürlich beobachten.
Working Draft, Revision Nummer 28. Mein Name ist Markus Schlegel. Mit dabei sind der Peter Kröner.
Moin.
Und der Christian Schäfer.
Mahlzeit.
Und heute auch noch dabei der Cem Derin.
Richtig, hallo.
Okay. Habe ich richtig gesagt?
Den Namen. Ja, ja.
Gut, gut. Ja, wir haben über die zwei Wochen nicht gesendet und insgesamt dann 3 Wochen haben wir ganz schön viel Kram zusammengesammelt und mussten jetzt schon 1,5 Stunden haben wir damit verbracht, das auszufiltern, was nicht so interessant ist. Jetzt ist übrig geblieben zum Beispiel der MP3-Decoder in JavaScript, JSMAT genannt. Der, ja, was macht er? MP3-Decoden in JavaScript. Und was, warum das so interessant ist, das sagt jetzt der Peter.
Naja, interessant ist es ja ganz einfach deshalb, weil ja die diversen Browser, die wir da draußen herumschwirren haben, ja mit den Audio- und Videocodecs so leichte Probleme haben, dass es eben keinen Audio- oder Videocodec gibt, der von allen unterstützt wird. Und es sieht nicht wirklich so aus, also das ist jetzt meine Sicht der Dinge, dass sich die Browserhersteller von sich aus darauf einigen würden, irgendwann mal, die Seiten zu wechseln, dass die halt mal irgendeinen von diesen Codecs der anderen implementieren. Da gibt das sehr gute Gründe dafür. Die Browserhersteller sagen, das hat irgendwas mit Qualität zu tun. Ich behaupte, das hat sehr viel mit Geld zu tun. Aber warum das halt, das wird halt nicht passieren, so von selbst. Und da habe ich schon länger so mal die Idee durch die Gegend immer mal wieder geschoben. Warum schreibt nicht endlich mal irgendwer einen Audio-Codec in JavaScript? Das müsste jetzt ja eigentlich möglich sein. Schnell genug ist es ja. Und wir haben die Audio-Data-API, mit der wir also Rohdaten in ein Audio-Element reinfüttern können und das die dann ausgeben müssen. Wir müssen es halt nur vorher dekodieren. Und siehe da, mein Wunsch ist erfüllt worden. Es ist zwar MP3, ich hätte jetzt ja Vorbis, diesen freien Codec, viel trolliger gefunden, weil dann hätte man freie Software, den freien Codec in Safari und Internet Explorer zum Laufen bekommen. Und das wäre irgendwie, glaube ich, schon ein bisschen trolliger gewesen. Aber das ist ein Schritt in die richtige Richtung. So muss das gehen. Wenn die Browser sich nicht einigen, dann müssen wir die Kisten eben selbst reparieren. Und zum Glück geht das mit modernem JavaScript.
Jupp. Ja, gibt es da noch eigentlich mehr zu sagen? Also, es ist natürlich die Performance jetzt noch nicht so der Hammer. Also wenn man das teilweise da als Demo ist, abspielt, da hängt's und ruckelt's schon irgendwie manchmal, also bei mir zumindest noch. Weiß nicht, wie das bei euch so ist. Ihr habt da die schnelleren Maschinen unterm Arsch.
Nee, richtig flüssig lief das nicht, besonders genau. Wenn es halt in den Hintergrund-Tab geraten ist, dann ging es bei mir jedenfalls ziemlich in den Keller.
Ja.
Das Ding ist halt, das performt halt so schlecht, weil das halt, also ich bin mir nicht sicher. Die haben das nicht automatisch übersetzt. Es ist halt kommt ursprünglich aus C, also das ist ein Port von der C-Bibliothek. Nach JavaScript natürlich geht das nicht so ohne Reibungsverluste ab. Ist ja klar. Ja. Aber das ist halt eben jetzt wirklich so die erste Version davon. Ich denke mal, wenn die erstens sich ein bisschen mehr Mühe geben, das zu optimieren, wird's besser. Zweitens wird's besser, wenn die Browser schneller werden. Das ist jetzt ja nun auch, denke ich mal, gegeben, dass die jetzt nicht langsamer werden in absehbarer Zeit. Und dann gibt es ja noch so ein paar mehr so spezielle Datentypen, die wahrscheinlich was damit zu tun haben werden, dass das dann schneller gehen wird. Also es gibt ja zum Beispiel noch kein richtig cleveres Format, um da in JavaScript mit Binärdateien zu hantieren. Das läuft jetzt alles mit Strings und das ist echt ziemlich langsam. Gibt da aber was aus dem WebGL-Universum kommt. Das sind Typed Arrays, also wirklich ein Datentyp, mit dem man in JavaScript richtig gut mit Binärdaten umgehen kann. Und das ist hier noch nicht drin. Und wenn das kommt, wird es gleich nochmal schneller. Also ich bin da sehr optimistisch, dass das 1, 2, 3, dass das hier noch richtig performant wird. Und das muss halt noch ein bisschen so aufgebauscht werden, dass man das wirklich so, wir schmeißen jetzt so polyfill-mäßig einfach ein Skript in die Seite und bam, läuft alles. Und wenn wir das geschafft haben, und ich denke, das ist zu machen, dann, Codec-Probleme in Sachen Audio schon mal gelöst, dann nächste Herausforderung, Videocodecs, ne?
Ja, genau. Tja, und tja, mehr haben wir da eigentlich gar nichts zu sagen.
Nee, es ist halt toll. Es ist der richtige Weg, toll, wie man das so. Man muss so quasi den Kampf annehmen. HTML5 nicht einfach so hinnehmen, sondern eben aktiv mitgestalten. Und wenn die blöden Browserfritzen es mal nicht auf die Reihe kriegen, dann macht man es eben selbst. Also was ja auch die letzten Wochen rausgekommen ist, ist ja dieses PDF-JS. Was halt einfach nur ein PDF-Leseskript ist, eben komplett in JavaScript geschrieben. Kann natürlich nicht jetzt den kompletten PDF-Standard, was wahrscheinlich aus Sicherheitsgründen auch ganz angenehm ist. Aber solcherlei Sachen, die braucht man halt. Weil wir haben sowas schneller am Laufen auf JavaScript und auch performant schneller am Laufen mit JavaScript, als die Browser es überhaupt hinkriegen, sich da auf irgendwas zu einigen. Also es gibt keinen Grund, das einfach nur hinzunehmen, wie die Welt ist, sondern den Kampf annehmen und selbst gestalten.
Ja.
Und wie gesagt, also die Sache ist noch nicht beendet, weil ich durchaus, es ist ja so, dass dieses MP3-Format jetzt nicht notwendigerweise das Optimale ist, einfach schon aus lizenzrechtlichen Gründen. Ich bin da jetzt nicht ganz auf dem neuesten Stand, wie es da ausschaut. Aber generell wäre ja ein komplett freies Format wünschenswerter.
Ja, zumal das ja, also jetzt vor allem bei Audio soll das ja auch irgendwie sowieso besser sein.
Naja, also da werden die Dateien schon erheblich kleiner. Und wie gesagt, ein Vorbis-Decoder implementieren, also jetzt kann mir zumindest keiner mehr sagen, es würde nicht gehen. Ja. Muss halt nur irgendwer machen. Ja. Und dann würde es, glaube ich, auch wirklich, gut, dann müssten natürlich immer noch die Internet Explorer und Safari und Konsorten die Audio Data API implementieren, aber generell ist das der Weg der Zukunft hier. So muss es sein.
Ja, dann husten wir mal zum nächsten Thema. Das ist wieder eins, wo der Peter sich auskennt. Lazy HTML Evaluation. Da steckt Eval drin und hat auch damit zu tun. Und in welcher Form? Das sagt uns jetzt der Peter.
Ja, das geht halt darum, wenn du ein riesiges Dokument hast, was also wirklich einen komplexen DOM-Baum nachher ergibt, dann kann das je nach Gerät schon mal ein bisschen dauern, bis der wirklich verarbeitet ist. Also je nach Gerät, klar, da spricht man am ehesten über Mobiltelefone, weil die jetzt nicht so die große Rechenpower haben. Und wenn man jetzt wirklich eine riesig, riesig, riesig lange HTML-Seite hat, dann gibt es halt eine spürbare Pause von halt, die Seite ist jetzt da, das heißt, die Daten sind alle geladen und die Seite ist geparsed, das muss erstmal passieren. Und wenn man das, man kann sozusagen diesen Parsing-Prozess stückeln, indem man einfach einen großen Teil von der Seite, was halt eben weiter unten erst im Text ist, wenn man den nimmt und erstmal in Kommentare einboxt und erst hinterher diese Kommentare wieder entfernt und dadurch erst das Auslösen dieses das Parsen dieses eingeboxten HTMLs erst auslöst. Weil solange es in Kommentaren steht, ist es nichts weiter als Text. Der wird nicht geparst, wird nicht verarbeitet. Spart Rechenpower, dann hat man schneller dieses DOM-Ready-Event und kann dann danach erst sozusagen den Rest der Seite aufbauen lassen, obwohl die Daten halt schon da sind. Ist halt wirklich eine Performance-Optimierung für, sagen wir mal, mehr so Grenzfälle. Also wenn man wirklich ein riesig, riesig, riesig komplexes HTML-Dokument hat. Wie gesagt, wenn man genau nachmisst und wirklich da jede Millisekunde rausquetschen will, ist das vielleicht auch schon bei weniger riesigen Sachen eine Idee wert.
Ich glaube, das zahlt sich ja insbesondere bei den mobilen Browsern aus, die halt so generell einfach ein bisschen schwachbrüstiger sind. Ich hatte da auch mal einen Artikel gelesen, ich denke mal, der wird den inspiriert haben in dem letztjährigen Performance-Kalender. Da hat jemand diese Technik vorgestellt. Und ich glaube, der hatte irgendwie ich glaube, das war ein HTML-Buch oder sowas. Irgendwie sowas war das, glaube ich. Und das war halt ziemlich lang, das hat er komplett geladen und das sollte eben auf mobilen Geräten dann relativ schnell angezeigt werden und da hat er dann die nachgelagerten Seiten und Kapitel irgendwie erst nach Bedarf dann auskommentiert.
Mhm. Ja klar, also der normale Desktop-Rechner mit seinen zig CPU-Kernen und sowas, der wird damit wahrscheinlich kein Problem haben mit nur HTML. Das ist schon was für den Mobilbereich und wirklich da auch grenzwertig, weil da muss man auch überlegen, schicke ich jetzt meinen Mobil-User wirklich dann auf so ein Monstrum drauf? Hat ja auch was mit Datenverkehr zu tun.
Ja.
Und vielleicht will ja jemand jetzt nicht wirklich dieses ganze Buch auf einen Schlag lesen, sondern ist es vielleicht doch so eine Stückelung der Seiten dann doch mal ausnahmsweise mal sinnvoll. Aber wie gesagt, wenn es nicht geht, dann eben so.
Also war uns zu groß für keine Shownotizen, aber so kontrovers, das ist jetzt ja auch nicht, deshalb lassen wir es eigentlich für einfach damit jetzt auch gut sein.
Soll halt nur keiner jetzt dazu übergehen, all seine Seiten aus Prinzip so zusammenzubauen.
Das ist ja, das sollte man ja sowieso nie bei mit irgendwas machen. Aus Prinzip.
Vor allem, wenn man sie fürs iPhone baut, da braucht man es eh nicht. Weil das macht der Mobile Safari schon von Haus aus.
Weltklammer, ich habe nichts verstanden.
Wenn man nur fürs iPhone baut, dann kann man das auch getrost sein lassen, weil der Mobile Safari macht nutzt so eine ähnliche Technik ohnehin von Haus aus.
Ah, okay.
Wenn man das mal verwendet hat, dann sieht man das vielleicht, wenn man eine extrem lange oder große Seite hat und scrollt halt in den unteren Bereich, eventuell auch relativ schnell, dann hat man immer noch dieses Karo-Muster da. Und dann tauchen da erst die Elemente auf nach einer gewissen Zeit oder nach ein paar Millisekunden, also auf jeden Fall bemerkbar verzögert. Und das tritt halt bei sehr langen oder sehr großen Seiten auf. Und das ist ja auch das ist ja auch der Unterschied, ob man ein Element schon gerendert hat, ob man ein Element gerendert und dargestellt hat oder ob man das ganze Element noch gar nicht rendern konnte. Und ob das jetzt ein Kommentar ist oder eben nicht, das macht ja im Großen und Ganzen keinen Unterschied, weil geladen werden muss es ja trotzdem.
Also aber er muss ja keinen DOM-Baum aufbauen und oder für diese Sachen, und er muss auch irgendwie die Styles noch nicht auswerten und solche Dinge, Events drauflegen.
Auf eine gewisse Art und Weise muss es ja irgendwo dann ja doch machen, weil sonst würde er ja nie wissen, wo bin ich denn jetzt überhaupt, wenn ich jetzt runterscrolle beispielsweise, müsste mein in diesem Fall lazy HTML evaluiertes Dokument ja trotzdem wissen, ich bin jetzt an einem Punkt angelangt, wo ich aus dem Kommentar wieder HTML machen müsste.
Mhm. Und ja, vielleicht, wenn man so, keine Ahnung.
Insofern muss man ja einen Rahmen haben. Und den baut der Mobile Safari ja trotzdem auf, aber rendert halt nicht die Elemente, die an der Stelle dann kommen würden, die aber noch nicht auf dem Bildschirm sind.
Mhm.
Ich nehme an, dass es auch jeder Desktop-Browser so machen wird, aber da ist der ist diese Diskrepanz zwischen Anzeige und ich scroll runter wahrscheinlich so gering, dass man es gar nicht wahrnehmen kann.
Ja. Ja, ich bin ja hier so ein Android-User, das heißt, ich kann das hier zumindest, ist es mir nicht aufgefallen und ich kann es auch nicht testen. Aber checke ich mal irgendwann, wenn ich so ein iPhone in den Fingern habe.
Also wenn man ein OS X hat, kann man das auch im Simulator super testen. Der nutzt zwar die komplette Rechenpower des Rechners, aber
ich verstehe dich ganz schlecht hier über die Leitung. Irgendwas mit dem Simulator. Ich mache jetzt mal meinen Simulator auf. Und was soll ich machen?
Versteht ihr mich alles schlecht, oder?
Ich kann dich eigentlich relativ gut verstehen.
Ja, jetzt geht's, aber zwischendurch ist manchmal so ein bisschen bröckel.
Ja, das ist halt meine Stimme, da musst du jetzt mal mit klarkommen.
Nee, das ist nicht die Stimme.
Nein, so. Man kann das auch super im Simulator testen, wenn man ein OS X hat und den Xcode auf dem Rechner. Dann einfach mal den Simulator aufmachen, eine Seite aufrufen, die schön groß und lang ist, und dann mal schnell runterscrollen. Dann sieht man halt auch dieses Karo-Muster gerne mal.
Hast du da gerade mal ein Beispiel für eine schön lange, große Seite, irgendein Wikipedia-Artikel oder
so? Nö, aber Wikipedia-Artikel gibt es, glaube ich, auch nicht so super lange, dass da.
Och doch, die sind teilweise.
Der Simulator nimmt ja
Wikipedia-Artikel zu Oberleitungsbussen, das ist der längste, den es gibt.
Echt?
Ja. Da ist der Zweite Weltkrieg nichts gegen.
Oberleitungsbus? Okay, mal gucken.
So. Oder ansonsten HTML5-Spezifikationen von der WordWG, die sind ja so lang, also die Einseitenversion, dass einem selbst auf da kannst du 17 Kerne haben und der friert dir der Firefox trotzdem ein.
Der ist ja aber stimmt, nee, die Wikipedia-Dinger sind auf mobil, sind die immer so eingeklappt. Ja, das ist irgendwie nicht gut. Da kann ich das nicht testen. Ja, egal, ist ja auch egal. Ich glaub's einfach mal.
Ja, aber du kennst es ja selber, du hast ja eben selbst erwähnt, du hast ein iPad, oder nicht?
Nee, ich habe kein iPad, nee.
Auch kein iPhone?
Nö, ich hab gar nichts so ein Zeug. Ich hätte das gern.
Oh. Ja. Okay, das ist natürlich blöd dann. Dann kannst du es auch schlecht testen.
Ja. Ja, ist auch egal. Passt, glaube ich schon. Ich kann es mir vorstellen. Ist halt irgendwie immer, wenn man sowas nicht weiß und dann das vielleicht eventuell dann doch so nachrüstet, ist dann auch blöd. Also wenn es sowas schon gibt.
Ja, aber das ist ja prinzipiell gut, ne? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es alle mobilen Browser haben. Irgendwie so ein schrottiger Mobile Java Opera Browser da, der rödelt sich ja einen ab, wenn er mal eine Seite aufbauen muss.
Wenn wir jetzt gerade schon bei dem iPhone sind, dann können wir eigentlich auch das Thema von, was ich eigentlich eins später eingeplant hatte, vorschieben. Jim, ich habe dich eigentlich hauptsächlich nämlich wegen deines iPhones eingeladen.
Ja, kriegst du nicht.
Bitte?
Kriegst du nicht.
Ja, du schade, kein iPhone. Schade. Ja, aber auf jeden Fall, also du hast ja so ein neues Betriebssystem da drauf auf dem iPhone. Wie das heißt, wollen wir ja gar nicht wissen.
Ja.
Ja, aber auf jeden Fall hast du da ein neues.
Neues, ja.
Bei der PowerPoint, die da der CEO der da hinter deinem Betriebssystem da steht, gehalten hat, da hat der gesagt, dieser CEO, dass jetzt mit dem neuen Betriebssystem da so was ganz Bestimmtes endlich mal geht, was davor nie ging, und zwar Position Fixed, also in dem Browser, und damit einhergehen dann auch so. Ja, wenn ich eben so ein Element habe, das ich in der Höhe begrenze und dann sage Overflow Scroll, also dass er den Inhalt scrollen soll, anstatt irgendwie ihn drüber rauslaufen zu lassen oder sowas. Auch das geht jetzt mit dem iPhone, was davor mit dem neuen Betriebssystem auf dem iPhone, was jetzt davor auch noch nicht möglich war. So, ist ja mal grundsätzlich ganz toll. Und ja, mich interessiert jetzt da, oder mich hat jetzt da mal grundsätzlich eine Sache interessiert. Und zwar gibt es ja beim iPhone diesen Bounce-Effekt, wenn man scrollt. Also wenn man so mit dem Finger da so scrollt, scrollt, scrollt und dann kommt man unten am Ende an, dann tut es so, als wäre da die Seite zu Ende, aber es schnappt so drüber und als wäre da irgendwie so ein Gummipuffer und geht dann wieder zurück.
Genau.
Ja. Und mich hat jetzt interessiert, ob es den bei, also Position Fixed hat jetzt damit eher, obwohl hat eigentlich auch was, also wenn man am unteren Bildschirmrand jetzt zum Beispiel irgendwas fixed positioniert hat und dann diesen Bounce-Effekt, ob man den dann auch hat, oder eigentlich primär habe ich dann sowas gedacht, wie eben diese festen Elemente, wenn man da in denen scrollt, ob es dann auch bounced, und du hast jetzt gemeint, das tut's nicht. Richtig?
Genau, bei den Overflow-Beispielen, da ist auf meinem Handy und bei meinem Betriebssystem, das ist dieses neuere, da wird nichts gebounced. Also teilweise kann man ja gar nicht scrollen.
Es ging mir um diese Overflow-Scroll-Geschichten da, ja.
Genau, bei Overflow-Auto und Overflow-Scroll kann man wunderbar jetzt auch mit einem Finger da durchscrollen. Aber es bounced nichts.
Und es gibt auch. Ach so, mit einem Finger davor musste man da irgendwie was. Davor musste man irgendwas sich.
Genau, teilweise musste man mit drei Fingern da durch oder mit zweien. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau. Ich habe mich so schnell daran gewöhnt, dass ich schon wieder vergessen habe. Aber das hat man immer ganz gut gemerkt, wenn man auf Facebook beispielsweise war und nicht die mobile Seite genommen hat, weil man irgendeine Funktion nutzen wollte, die es nicht in der mobilen Seite gab. Da musste man sich durch die ganze Seite prügeln und dann kommen da ja immer diese blöden Pop-ups, also diese, wie soll man sagen, Inline-Fenster. Und
so Chat und so ein Zeug.
Ja, noch nicht mal der Chat. Wenn man zum Beispiel schaut, wer bei einer Veranstaltung dabei ist, dann kriegt man ja
irgendwie so ein Fensterchen.
Und da musste man dann immer so blöd mit mehreren Fingern durchscrollen, und auf so einem kleinen Gerät hat das dann auch nicht funktioniert so richtig, weil mit drei Fingern hat man ja irgendwie schon die komplette Fläche vereinnahmt.
Ja.
Aber das ist jetzt nicht mehr so und das finde ich gut. Das sollten die bei Apple auch mal einbauen.
Ja, genau. Bei iOS 5, könnten die das auch mal einbauen. Gut, und dann was anderes noch. Also, das ist ja lustigerweise genau gleichzeitig mit dem anderen Betriebssystem, das da diese Firma auch hat, die gleiche Problematik, oder wie man es nennt, aufgekommen. Ich sag jetzt einfach mal, wie es ist. Also bei Lion, da gibt es ja jetzt auch diesen Bounce-Effekt. Und da das so ein volles Desktop-OS ist, hat man auch diese scrollbaren Bereiche, ja, so schon immer. Und dann wird wahrscheinlich da, habe ich gedacht, auch gebounced, aber so wie ich das gehört habe, ist es genau wie beim iPhone, dass eben diese Elemente, diese scrollbaren, auch nicht bouncen, sondern die bleiben einfach so stehen, wie bei Android oder sonst wo. Was ich eigentlich schade finde, weil, ja. Achso, was mir noch, wird auch nicht angezeigt oder wird irgendwie klar, dass es scrollbar ist, so ein Element, oder, also gibt's Scrollbars feste, gibt's auch nicht, glaube ich, bei iPhone und so, ne?
Beim iPhone gibt's ja generell keine Scrollbars,
also sondern ist, diese, wenn man scrollt, oder?
Diese Indikatoren sind das, ja, so genau, nennen ja. die sich. Die verhalten sich auch ein bisschen anders als Scrollbars, deswegen muss man da schon die Unterscheidung treffen. Die sind, wie ich gehört habe, ich selber habe es natürlich nicht getestet, ich habe dieses neue Betriebssystem ja noch gar nicht drauf, sind die wohl jetzt auch bei dem Safari in diesem neuen Betriebssystem von Apple im Line und sehen auch genauso aus, habe ich gehört.
Also die Indikatoren, ich glaube, die sind
genau.
die sind überall, oder? Sind
die ja, genau. Die haben diese Aqua-Bars ersetzt.
Ja, die sind ja auch mordshässlich. Also, das war ja wirklich...
Naja,
das ist ja irgendwie noch so ein Relikt aus...
So wünschst du dir zurück, 10, wenn du die Smoky-Dinger da siehst.
Wirklich?
Ja. Oh. Die sind schrecklich. Okay. Vor allem haben die noch so einen leichten Blur-Effekt, habe ich gehört. Und das stört dann manchmal schon, wenn man dann im Finder ist. Stelle ich mir jetzt mal so vor. Oh. Hab's ja selber nicht.
Gut, also ich hoffe jetzt mal, es ist irgendwie jeder mitgekommen, was wir jetzt hier geredet haben.
Wahrscheinlich
also
nicht.
Es geht halt um iOS 5 und um macOS 10, 7 Lion und ja. Peter, du als völlig Außenstehender bei dem Thema, hast du es verstanden, was wir gerade geredet haben?
Unser Scrollen soll schöner werden.
Genau. So. Ja, weil, also, ich hab mich halt irgendwie, also, ich mache mir über so Scheiß eigentlich schon ziemlich viel Gedanken, was wahrscheinlich jetzt der Peter auch nicht versteht. Also, ist auch verständlich, dass man es nicht versteht, aber ja, ich habe mir da eben Gedanken drüber gemacht, zum Beispiel, also, wenn es bounced, so bei so einem Inline, bei so einem Element einfach nur, dann ist ja interessant, was da für den Hintergrund angezeigt werden würde, weil, wenn man beim iPad zum Beispiel scrollt, dann ist ja da dieses komische textile, schwarze, dunkle Dingens da bei uns. Und das kann jetzt ja sein, dass wenn ich hier eine Web-App baue und da die soll toll aussehen, dann geht mir das ja eventuell vielleicht sogar mega auf die Eier, wenn das dann so ein Textil-Kack da anzeigt und ich will eigentlich was ganz anderes. Da habe ich mir gedacht, vielleicht kann man das mit so Pseudo-Elementen ansprechen. Also kann man ja jetzt zum Beispiel mit den Scrollbars schon machen. Dass man die Scrollbars wieder stylt, wie in den 90ern oder sowas. Dass es vielleicht dann da sowas auch gäbe, aber Enttäuschung, es bounced gar nicht. Erst. Also es ist, diese Problematik kommt gar nicht auf, dass man den Hintergrund sehen könnte. Ja, also es war eigentlich eher ein wie dann, sie sagt man auf Englisch, Nitpicker-Thema. Aber ich finde es interessant. So, dann haben wir jetzt als Thema, was wir eigentlich davor eingeplant haben, Google Instant Pages. So, und zwar hört sich das, also als ich das erste Mal gelesen habe, hier diesen Namen, da habe ich auch schon gedacht, das gibt's ja schon, also Google Instant Search, glaube ich. Aber das ist was anderes hier, Google Instant Pages. Das ist etwas, was der Shep uns jetzt erklären wird.
Ja, und zwar dieses Google Instant Pages ist ein Ding, das funktioniert nur im Chrome-Browser und wenn entsprechend eine Seite das anstößt. Also ähnlich wie das Speedy auch zunächst mal eine proprietäre Erweiterung ist. Und da geht es eben darum, dass man gezielt Seiten im Hintergrund schon nicht nur vorladen, sondern auch rendern lassen kann. Und das hat den positiven Nebeneffekt, dass wenn man die richtigen Seiten schon vorrendert, jemand nach dem Klick auf einen Link diese Seite in 0 Sekunden eben komplett angezeigt bekommt, also sie dann fertig geladen ist. Ja, und das finde ich eigentlich eine coole Sache. gibt es auch ein paar schöne Videos, die das demonstrieren. Google setzt das auf seiner Suchseite ein, zeichnet da immer eine Seite von den Suchergebnissen, und zwar die du am wahrscheinlichsten anklickst, mit so einem Pre-Render Dings aus, und wenn du sie dann eben wirklich anklickst, wie Google das von dir vermutet, dann hast du die Seite eben sofort vor der Nase komplett, sofern du den Chrome-Browser nutzt.
Also habe ich das richtig verstanden? Ich tue das im HTML da mit Pre-Render auszeichnen, so einen Link, oder?
Ja, also es gibt also ja... Also
wie Prefetch, so ja, ähnlich.
Also genau, also die Prefetch... genau, es gibt ja diese Link-Elemente mit rel prefetch, die gibt es ja schon was länger, die hat Firefox damals eingeführt und die unterstützt der Chrome auch. Mit denen lässt sich mit Markup, lassen sich Ressourcen vorladen, also ohne dass man jetzt JavaScript braucht. Man kann aber eben nur einzelne Dateien damit vorladen, das heißt, du müsst eine ganze Batterie von solchen Elementen einbauen in deine Seite, wenn du alles vorgeladen haben willst. Und selbst dann wäre halt die Seite noch nicht zusammengebaut. Die wäre dann, die Ressourcen wären geladen, aber sie müsste dann immer noch gerendert werden.
Ja, ja.
Und es gibt eben dann jetzt diesen Pre-Render oder dieses, du kannst als Attributswert jetzt Pre-Render setzen, und das ist dann eben sehr weitreichend. Da kannst du eine HTML-Seite angeben, musst die ganzen Ressourcen, die darin liegen, nicht separat angeben, und der Browser kümmert sich um alles.
Okay, also ich kann das da in mein Dingens reinschreiben, und das kann aber nur Chrome bis jetzt.
Richtig.
Aber das ist irgendwie schon so drauf, dass die wollen, dass das auch andere Browser machen können, oder wie? Also gibt es da eine Doku dazu? Oder
so? Also eine Doku gibt es auf jeden Fall, ist noch recht frisch alles. Kommt jetzt vom, wann war das, letztes Wochenende war die Velocity in USA, die Speed-Konferenz sozusagen, und da haben die das eben vorgestellt, und Dokumentation gibt es schon, die wird aber noch ausgebaut.
Okay.
Und was ist noch wichtig zu wissen, du kannst immer nur, also der Browser kann im Ganzen immer nur eine Seite pre-rendern, das heißt also, es bringt nichts, wenn du viele von diesen Pre-Render-Elementen einbaust, weil der Browser wird sowieso nur eine Seite pre-rendern.
Ja. Also macht er dann, was heißt eigentlich pre-render? Also nimmt er da HTML und klatscht da JavaScript drauf und rendert dann, oder nimmt er irgendwie auch noch so, also wenn ich jetzt ein Canvas habe und damit JavaScript drin umzeichne,
ja,
macht er das auch schon?
Genau, der macht eigentlich alles, nur dass du es nicht siehst. Also okay. Es liegt dann irgendwo.
Also er macht auch JavaScript-Kram schon.
Richtig.
Da ist natürlich die Frage, wie dann, also wenn ich irgendwie sowas mache wie mit JavaScript, wenn die Seite geladen ist, dem User irgendwie
einen Hinweis geben oder so.
Hinweis geben und den nach einer Sekunde wieder ausblenden oder sowas.
Genau, also das wäre in der Tat ein Problem. Gelöst wird das darüber, dass der Chrome die Page Visibility API schon implementiert hat, und Google verweist eben darauf und sagt, prüft eben einfach, wenn ihr solche Features drin habt, ob die Seite sichtbar ist, was sie nicht ist, wenn sie nur erstmal vorgerendert irgendwo auf Halde liegt.
Okay.
Und so kann man das Problem eben lösen. Und das Gleiche gilt für Google Analytics. Da haben sie das auch eingebaut, dass die Page Visibility API dann zu Rate gezogen wird. Und ist eben auch allgemein der Ratschlag für so JavaScript-basierte Tracking-Systeme.
Dass der Browser immer nur eine Seite vorrätig halten kann, ist das irgendwie prinzipbedingt oder ist das gerade eine aktuelle Limitierung? Könnte der auch mehrere vorrätig halten?
Also es ist nicht so ganz eindeutig. Sie schreiben, dass der Browser über alle Tabs hinweg nur eine Seite pre-rendern kann. Frage, die jetzt so ein bisschen unklar ist für mich, ist, heißt das, dass er nur eine Seite aktuell verarbeiten kann? Also dass er nicht mehrere parallel pre-rendern kann, im Anschluss aber dann durchaus andere Seiten noch pre-rendern könnte? Oder ob es wirklich so ist, eine Seite pre-rendern und dann Feierabend. Das weiß ich nicht so ganz genau. Aber egal wie es ist, also grundsätzlich finde ich es einfach eine coole Sache. Und der Aufwand ist auch nicht so hoch. Also, weil es ist wirklich nur dieses Link, rel, Pre-Render und dann gibt man irgendeine URL an und das war's. Also, es ist so minimal invasiv. Man muss sich eigentlich nur überlegen, was ist der wahrscheinlichste Pfad, den der User gehen wird, und dann, dann kannst du das eigentlich ganz gut für dich nutzen.
Ja, oder manchmal braucht man ja auch gar nicht überlegen, welches der Pfad wohl sein wird, weil wenn man irgendwie so Wizard-ähnliches Durchklickstrecken hat, dann ist ja ganz klar, was der als nächstes machen wird.
Ja.
Also wenn man nur ja, so Buch oder sowas weiß nicht, hat.
Oder im Zweifelsfall kann man es ja auch einfach als bequemeren Preloader nutzen, also dass man eben sagt, ich preloade vielleicht irgendwas, wo mich eigentlich nur die Komponenten der nächsten dieser Seite interessieren, aber die ich vielleicht auch auf anderen Unterseiten einsetze, aber die sind dann auf jeden Fall auch schon mal im Cache. Da muss ich die nicht irgendwie einzeln zusammenfummeln mit einzelnen Prefetch-Angaben oder vielleicht irgendeinem Cache-Manifest oder so.
Ja, ich weiß nicht.
Aber wenn ich das jetzt richtig
verstehe, was eigentlich?
Da bitte. Kommt jemand aus dem Bad.
Nee, ich habe nur eine ganz kurze Frage. Ich bin ja jetzt hier relativ spontan dazugekommen und muss ich das aktiv sagen, dass ich möchte, dass der Chrome die Seite pre-rendert? Weil in diesem Video sah man ja jetzt alles Mögliche an Seiten. Oder nimmt der auf der Suchergebnisseite ohnehin erstmal das erste Suchergebnis und in meinen Seiten dann, was ich dementsprechend sage?
Du musst ihm schon sagen, welche nächste Seite er vorladen soll. Und auf diesen Demos, da ist es so, dass eben Google in der Regel immer auf seinen Suchergebnisseiten den ersten Treffer auszeichnet mit diesem Pre-Render. Nicht immer den ersten, also die haben irgendwelche Algorithmen, nach denen die berechnen, weiß ich nicht, also vielleicht ist
ja, die Wahrscheinlichkeit, ob der Benutzer da jetzt drauf
ist. Ja, wenn ganz oben irgendwas Seriöses ist und an Stelle 2 irgendwie eine coole Pornoseite, dann werden die wahrscheinlich die Pornoseite preloaden, weil da mehr Leute draufdrücken. Aber meistens ist es halt die erste.
Okay, aber das machen die, ohne dass ich aktiv sage, ja, du darfst diese Seite vorladen oder vorrendern.
Richtig. Also
als Browserbenutzer meinst du jetzt?
Genau, also du,
ja, als Webseitenbetreiber, als Betreiber der Seite.
Ach so, wenn du dann drauf verlinkt wirst. Ja.
Genau, also habe ich jetzt nicht irgendwie gelesen, dass man das irgendwie untersagen kann. Das heißt, deine Seite wird schon mal vielleicht gepre-rendert, ohne dass sie aufgerufen wird.
Was jetzt nämlich Banane ist, wenn ich überlege, ich weiß jetzt nichts davon und ich nutze JavaScript, um Besucher zu tracken. Und der rendert mir meine Seite, führt natürlich auch das JavaScript aus. Ich check da nicht auf Visibility und zack, habe ich einen Besucher, der aber nie da war, weil der aufs zweite Ergebnis geklickt hat.
Ja, das stimmt, ja.
Ja, das kann auf jeden Fall passieren. Also im Prinzip, damals, als bei Firefox auch dieses Prefetch aufkam, da gab es ja auch diesbezüglich eine Panik, dass irgendwelche Auswertungsergebnisse verfälscht werden und sowas. Das war zwar damals Quatsch, aber das gilt für diese Geschichte auf jeden Fall.
Was mich irgendwie bei Google, also bei der Suche, ich weiß nicht, da ist mein, ich glaube, mir bringt das nicht sonderlich viel als Benutzer jetzt, weil Google-Suche, dann klicke ich eigentlich das erste Ergebnis immer nur an, wenn ich sowieso schon weiß, also zum Beispiel irgendwie, wenn ich nach der Pirate Bay suche, so, dann weiß ich die Adresse vielleicht nicht mehr genau, sondern gebe irgendwie was mit Piraten und Bucht ein und dann sehe ich da nach einem Bruchteil von einer Sekunde, sehe ich da den Eintrag auf dem ersten Ding und klicke den an, so. Dann bringt mir ja dieses Pre-Render eigentlich nichts, weil
du zu schnell bist.
Ja, genau, weil ich zu schnell bin, also.
Ja.
Und wenn, ansonsten klicke ich eigentlich selten das oberste oder die obersten zwei an, weil wenn es dann wirklich was ist, wo ich was Bestimmtes suche, dann, also irgendwie, dann ist es eher weiter unten.
Ja,
aber Markus, wann hast du denn das letzte Mal älteren Leuten beim Internetsuchen über die Schulter geguckt? Die sind nicht alle so schnell wie du.
Ja, zum Glück.
Ja, also das bringt vielleicht auch in den Suchergebnissen nicht so viel, aber ich kann mir zum Beispiel vorstellen, wenn du jetzt so einen Zeit.de-Artikel hast, der sich eben über mehrere Seiten erstreckt, dass die das dann ganz gut nutzen könnten, um die Folgeseite schon mal vorzuladen.
Also ich meine, das ist sowieso eigentlich kacke, dass die das über mehrere Seiten machen, aber grundsätzlich.
Ja, ja. Aber das will ja die IVW ändern, dass die quasi nicht mehr Seitenaufrufe zählt, sondern irgendwie was anderes. Und dann sind wir diese ganzen bescheuerten Strecken und auch Klickstrecken los.
Ja, da müssen aber erstmal auch die entsprechenden Schlipse das auch mitkriegen, dass das geändert wurde.
Ja, also BBDO wird es nicht mitkriegen, aber ich denke Zeit.de wird es mitkriegen. Die sind ja super fit mit dem Nico.
Das stimmt, ja.
Genau. Erinnert mich übrigens daran, früher, der Opa erzählt natürlich jetzt vom Krieg, aber da bin ich mit meinem coolen 28.8er Modem unterwegs gewesen. Und da hatte ich auch so eine Software, die alle Links, die auf einer Seite sind, abklappert und schon mal so in der Idle-Time, die ich zum Lesen brauche, alles schon vorgeladen hat, damit ich eben nicht irgendwie 3 Minuten warten muss nach jedem Klick. Das war ganz cool. Ja. Ist eigentlich ein Nutzen von Leerlaufzeit. Eigentlich so schlecht. Also ich denke so, klar, für die Statistiken ist das blöd, aber die sind jetzt, das ist halt ein Aspekt von vielen und so wichtig ist es dann auch wieder nicht.
Also ja, so Statistiken sind ja sowieso schon inakkurat.
Ja,
so,
also je nachdem, wer wie den Unique Visitor irgendwie absteckt, wann ist der irgendwie ein Unique Visitor oder wann ist der ein, sowas.
Ja, aber es gibt ja auch andere Fälle, wo das ziemlich nervig sein kann. Also als Beispiel würde mir jetzt, nehmen wir mal Facebook, die Seite wird wahrscheinlich im Kontext des Benutzers vorgerendert, also auch mit den Berechtigungen, Cookies und dem ganzen anderen Krempel. Und nehmen wir einfach mal an, ich kriege da eine Nachricht, suche beispielsweise nach Facebook Zuckerberg, weil ich den Wikipedia-Artikel möchte, habe aber natürlich als ersten Hit Facebook. Das wird pre-gerendert und die Nachricht wird als gelesen markiert. Dann gehe ich aber auf den Wikipedia-Artikel, lies mir den durch, gehe irgendwann wieder auf Facebook, sehe die Nachricht gar nicht. Jetzt mal ist jetzt nichts Kritisches, dass man sagt, um Gottes Willen, ich könnte ja meine Kündigung über Facebook bekommen haben, aber es ist natürlich trotzdem ärgerlich, wenn ich eine Nachricht als gelesen markiert habe, die ich aber gar nicht gelesen habe.
Ja. Ich habe keine Ahnung.
Ich denke jetzt mal zum Beispiel an irgendwelche armen, abhängig Beschäftigten, die irgendwo im Internet sitzen und dann gibt es da irgendwie so ein Monitoring-Tool, dass die da auch wirklich nur nach Arbeitssachen googeln und nicht nach irgendwelchen, sagen wir mal, auf irgendwelche Ekelbilder oder sowas draufgehen. Und wenn jetzt irgendwer gezielt trollt, könnte man ja mit diesem Preloading ja ganz wunderbar erreichen, dass da genau das Richtige in den Logs auftaucht. Nur so rein hypothetisch.
Ja.
Gut, aber kannst du eigentlich auch mit diversen anderen Techniken, wenn du willst.
Ja klar, aber da muss ja der jeweilige dazu aktiv werden. Also der müsste irgendwas anklicken oder so. Hier ist es ja viel, viel leichter. Da kannst du ja im Prinzip Google mit hacken. Du musst ja nur in Anführungszeichen bei irgendeiner Suche, die halt irgendwer sucht, ganz oben stehen und dann mit so ein bisschen Cloaking da machen, nur für Googlebot dieses eine Bild anzeigen. Und zack, hast du da erhebliche volkswirtschaftliche Trollerei angerichtet.
Stimmt eigentlich, das könnte man auch schon so als Grundfunktion in irgendwie ein CMS oder so bauen. Dass der einfach, da so ein Bild hincloakt. Das wäre eigentlich, das wäre sinnvoll.
So als Plugin für WordPress.com.
Genau, das machen wir auch auf hier Working Draft. Das ist ja, da googeln sich bestimmt auch viele während der Arbeit drauf.
Naja, aber mal ernsthaft, geil. Preloading klingt halt immer so in der Theorie halt ganz praktisch, aber man kann eben da solche Sachen auch mitmachen. Und das muss ja jetzt nicht einfach nur, kann jetzt ja nicht zum Beispiel einfach nur irgendwelches Material betreffen, wo man dann in Anführungszeichen nur eventuell beim Chef antanzen muss und da dem Rede und Antwort stehen muss, sondern das kann ja auch irgendwas Handfestes, Illegales sein. Und dann steht man
nicht vor dem Chef, sondern auch
Untersuchungsrichter.
Oder so ein cooles Sicherheitslücken ausnutzendes PDF vorladen oder so.
Ja, genau.
Das oder es gibt ja auch oder so eine WebGL-Seite, die deinen Grafikkartentreiber zu einem Buffer-Overflow bringt. Wo sich Microsoft ja gerade ein bisschen ins Hemd pisst. Während sie WebGL gleichzeitig mit Silverlight 5 unterstützen.
Ja, man sollte dabei jetzt aber nicht vergessen, dass man irgendwie ja immer noch auf den ersten Platz kommen muss. Und wenn das so einfach wäre, dann...
Ja, also man muss eigentlich nur für den Suchbegriff Facebook auf den obersten Platz kommen und schon hat man die Weltherrschaft.
Ja, oder du kannst ja auch auf anderen Seiten überall sowas unterbringen. Du könntest ja auch irgendwelche WordPress-Themes gratis anbieten, die total supidupi sind, so wie das ja auch tatsächlich der Fall ist, dass du quasi zu einer Linkfarm wirst, wenn du dir diese Themes installierst. Weil die haben unten immer im Footer dann noch so Sachen drin und da steht dann auch so, löschen Sie das auf gar keinen Fall, sonst geht Ihr WordPress-Theme am Arsch und so. Und da gibt es auch diverse JavaScript-Geschichten, die da drin sind, die dann noch so obfusziert sind, also sozusagen gescrambled. Ja, und da kannst du dann natürlich auch prima so ein Ding unterbringen.
Du musst ja auch nicht unbedingt Google hacken. Wenn irgendwie andere Seiten auch anfangen, das zu implementieren, dann musst du beispielsweise nur bei der Facebook-Suche ganz oben stehen. Oder bei irgendeinem Suchbegriff in irgendeinem Kochforum. Und dann preloaden die alle irgendwie dein Bitcoin-meinendes Webworker-Dings, was dich reich und mächtig macht und denen die CPU-Power vom Leib zieht.
Ja.
Das geht halt alles irgendwie auch so mit irgendwelchen Techniken, aber wenn es halt eben passiert, ohne dass irgendwer dafür aktiv was machen muss und das gegebenenfalls gar nicht mal mitkriegt, ist es natürlich noch viel schöner.
Stimmt, wann wird das eigentlich wieder verworfen? Also wann wird dieses pre-gerenderte Ding aufgegeben? Wann wird das weggeschmissen? Weiß man das?
Keine Ahnung. Weiß ich nicht.
Ist ja auch ist mir jetzt bei diesem Bitcoin-Miner da eingefallen, weil weiß man ja nicht, wie lang der dann läuft.
Also normalerweise terminiert sich so ein Webworker, wenn dann die Seite, durch die der erzeugt wurde, zu ist. Und bei Shared Workers, wenn eben alle zu sind, die mit dem verbunden sind.
Ja gut, da ist ja nichts, da kann man ja nichts irgendwie zumachen, also als Benutzer jetzt.
Nee, bei dem Pre-Rendering ist es halt so, das müsste halt meiner Meinung nach, weil das, das kann eigentlich eine wesentlich kritischere Information sein, als zum Beispiel bei der HTML5 Geolocation API. Die fragt einen ja vorher, bevor sie ihn trackt. Und da muss man halt sagen, ja, okay, oder wie, nein, auf keinen Fall. Und da muss man halt irgendwie so eine Entscheidung vielleicht treffen, dass man so sagt, okay, Google traue ich jetzt zu, dass auf Seite 1 nicht einfach so, dass auf das erste Ergebnis nicht einfach so ein Troll kommt, dann sage ich jetzt, okay, Google darf immer preloaden und jetzt was anderes, zum Beispiel mein kleines Kochforum oder sowas, darf das nicht. Ja. Also, wie gesagt, damit kann man einem justiziables Material auf den Rechner beamen und mit der Geolocation API kann man sagen, ey, ich weiß, wo du wohnst. Das halte ich für weniger kritisch, ehrlich gesagt. Ja. Und trotzdem sind da halt die Prioritäten verschoben. Oder vielleicht, dass man es einfach nur irgendwie abstellen kann, ohne irgendwie in der Konfiguration rumzuwühlen oder so.
Wo du das mit Geolocation erwähnst, frage ich mich auch, was passiert, wenn eine pre-gerenderte Seite die Geolocation abfragt. Kriege ich dann von der ersten Seite dann die Abfrage, darf facebook.com auf deinen Ort zugreifen? Und ich habe ja gar nicht Facebook aufgerufen. Wie funktioniert das? Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll ordentlich mit dem Pre-Rendern, ohne dass mir alles Mögliche um die Ohren fliegt.
Das müssen wir anders mal ausprobieren und dann den Google-Leuten da ordentlich Feedback geben.
Ja. Och, ich mach doch nicht deren Arbeit, also.
Achso, wo kommt man denn da hin?
Ja, haben wir nicht vorhin noch gesagt, dass das Audio-Codex implementieren ganz toll ist?
Das hast du gesagt.
Ich habe keinen so erbitterten Widerstand erfahren eigentlich.
Ja, da war ich auf Toilette.
Alles klar, okay.
Okay, also... Der Peter wollte das Thema hier ja eigentlich rauskicken, glaube ich. Dafür haben wir jetzt aber eigentlich schon ganz viel damit Zeit verbracht. Aber, weiß nicht, jetzt haben wir, also wir können zusammenfassen, es gibt einen Haufen ungeklärte Fragen, die man wahrscheinlich erstmal sich erklären lassen müsste, bis man das vielleicht als vertrauenswürdig einstufen kann oder als nützlich oder als was auch immer. Oder nützlich ist es jetzt mal, zumindest wenn es nur bei der Google-Suche ist, auf jeden Fall schon. Aber vielleicht sollte man selber mal noch warten. Weiß nicht. Dann haben wir noch Responsive Images using Cookies. Das klingt schon mal nach Shep.
Richtig. Ja, responsive Webdesign sagt jedem was, wahrscheinlich schon, oder?
Ja.
Ja.
Das ist ja gerade der angesagteste Sport überhaupt.
Genau, genau, das ist der ganz heiße Shit. Problem ist ja, oder ungelöstes...
oder vielleicht könnten wir es doch kurz erklären noch, also mit zwei Sätzen.
Ja, letztendlich baut dieses Responsive Web Design auf den neuen, wie heißen sie, Media Queries auf. Und der Tatsache, dass du eben darüber und auch über das JavaScript-Pendant, das sich jetzt ja langsam auch breit macht, du verschiedene oder die Seite noch besser anpassen kannst für die Vielzahl an verschiedenen Gerätetypen, die es so gibt. Also sozusagen eine neue Technik abseits von flexiblen, fluiden Layouts, um seine Seite umbauen zu können nach Bedarf. Problem ist aber, dass die Frage von verschiedenen Ressourcen für verschiedene Zielgeräte eben noch nicht gelöst ist. Das heißt also, man kann mit JavaScript auf verschiedene Geräte reagieren, man kann mit CSS auf verschiedene Geräte reagieren, aber das HTML bleibt halt starr, wie es ist. Und wenn man in seinem Content Bilder oder Videos hat, die für ein Desktop-Gerät funktionieren, dann sind das auch die gleichen Inhalte, die ein schwaches, klein, bildschirmiges, möglicherweise langsam angebundenes mobiles Gerät dann herunterlädt. Und da gibt es immer mal wieder verschiedene Ansätze und Überlegungen, wie man das Problem lösen kann. Und Keith Clark hat jetzt mal einen Vorschlag gemacht, dass man das, dass man über Cookies serverseitig eine Weiche in einem PHP-Skript drin hat oder in irgendeinem anderen serverseitigen Skript, dass dann verschiedene Bildformate an den Client schickt. Und der zweite Teil ist eben die clientseitige Geschichte, dass man da ein JavaScript hat, was eben die Bildschirmauflösung abmisst und entsprechendes Cookie setzt. Und das wird ja dann bei jedem Dateiabruf mitgeschickt und dann weiß der Server, okay, ich muss jetzt ein kleines Bild schicken, okay, ich muss hier ein größeres Bild schicken oder hier, das ist ein Desktop, da kann ich eben das Full-Size-Bild schicken. Dieses Cookie, das wird direkt ganz zu Beginn der Seite gesetzt, damit auch wirklich alle Ressourcen direkt schon mit dem Cookie erfasst werden. Und ich fand die Idee erstmal nicht schlecht. Sie funktioniert auf jeden Fall. Habe aber dann festgestellt, dass sie auch ein paar Nachteile hat. Zum einen eben sagt man ja, dass man aus Performancegründen Cookies aus diesen ganzen statischen Ressourcen weglassen soll, weil sie einfach den Request-Header aufblähen. Dieses Prinzip muss man eben hier über Bord werfen und es funktioniert eben auch nicht, wenn man seine Seite über Content Delivery Networks ausliefert, weil die cachen eben einfach, die haben keine Weichen, die können eine statische Ressource cachen und das ist dann eben entweder, je nachdem, wer zu dem Nachladen durch das CDN geführt hat, ist es dann die Desktop-Version oder die mobile Version eines Bildes oder eines Videos. Und diese Lösung funktioniert also eben nicht in allen Fällen gleich gut. Und ja, es gibt noch ein anderes Prinzip von Scott Giel oder Scott Yale. Das nutzt ein Base-Element im Kopf und setzt das eben direkt beim Seitenaufruf und nimmt das On-Page-Load wieder weg. Und das führt eben dazu, dass alle statischen Ressourcen, also CSS und Bilder und was auch immer, eben alles über einen anderen Pfad oder eine andere Domain geroutet wird. Und dann kann man eben serverseitig anhand dieses Pfades eben gucken, was ist das für ein Gerät. Also könnte zum Beispiel lowres.domain.de und highres.domain.de als Pfade setzen. Und das funktioniert dann eben auch mit Content Delivery Networks und man braucht keine Cookies dafür. Und ja, das finde ich ist die bessere Lösung.
Also ich bin jetzt noch nicht so ganz sicher, ob ich es komplett verstanden habe. Also das Cookie macht jetzt was genau und wann setze ich das?
Ja.
Hast du zugehört?
Ich habe zugehört, aber ich habe mir zwischendurch noch wieder das Ding hier durchgelesen und irgendwie habe ich gedacht, das steht da irgendwie doch anders.
Ja. Aber,
also das Cookie setzt sich nach...
Direkt oder, im Kopfbereich.
Okay.
Das misst dann deine Screen-Auflösung und setzt dann ein entsprechendes Cookie. Und alle Bilder werden serverseitig verarbeitet. Wie du das machst, das kannst du dir dann überlegen, aber du könntest zum Beispiel direkt über ein PHP-Skript gehen und dem sagen, so, gib mir das Bild. Und dieses PHP-Skript guckt dann, ist ein Cookie gesetzt? Und wenn ja, ist vielleicht ein Cookie gesetzt für eine kleine Bildschirmauflösung. Und dann schickt er dir eben nur eine kleine Fassung von dem Bild rüber.
Ah, okay.
Jetzt weil du dir auf deinem mobilen Gerät, außer wenn du jetzt irgendwie tierisch weit reinzoomst, erstmal gar nicht brauchst in der vollen Auflösung.
Ja.
Genau, und der andere Weg, den eben Scott Jail geht, ist über dieses Base-Element oder Base-Tag. Da kannst du ja so eine Art Grund-URL definieren, an die dann alle Pfade, die folgen, angehängt werden. Also zum Beispiel könntest du http://workingdraft.de da reinsetzen, auch auf deiner Seite markusschlegel.de, und wenn du dann ein Bild hast, das heißt bild.jpg, dann würde das eben von Working Draft geladen.
Okay.
Und du kannst über dieses eine Base-Element könntest du dann hingehen und sagen, okay, ich zum Beispiel schalte ich eine zweite Domain auf meinen gleichen Webspace. Die nenne ich irgendwie mobil.markusschlegel.de. Und wenn ich ein mobiles Gerät entdecke, dann setze ich dieses Base-Element im Kopf. Und der Parser geht also dann weiter und findet Bilder, findet CSS und JS, und die ruft er von da an eben über deine mobile Domain ab. Und du kannst dann anhand des Hosts, der da aufgerufen wird, eben sehen, okay, wir haben ein mobiles Gerät und wir schicken dem vielleicht dann jetzt das kleine Bild. Oder das kriegt halt kein jQuery, sondern kriegt Zepto.js, das mit jQuery kompatibel ist, aber irgendwie diesen Overhead nicht hat. Genau, und das ist halt ganz cool, weil das kommt eben ohne Cookies aus. Und
ist das hier in diesem Artikel verlinkt oder wo ist...
Ich hab's den Artikel weiter unten kommentiert und da auch auf dieses andere Ding von dem Scott Jail verlinkt.
Okay, gut. Dann muss ich da... Ja, okay.
Können wir bei den Schaunotizen auf jeden Fall auch noch verlinken.
Was passiert denn bei den einzelnen Techniken, wenn die Nutzer ungehörig sind? Also zum Beispiel, wenn jetzt bei der Cookie-Methode irgendwer so meint, er müsste jetzt einen auf EU-Politiker machen und all seine Cookies verbieten, weil das ja irgendwie böses Tracking-Zeug ist.
Dann hast du hast halt immer den Fallback auf Desktop. Das heißt, es wird halt geguckt, ist ein Cookie gesetzt? Wenn nicht, gibt es automatisch eben Desktop.
Oder, ja, theoretisch könnte man das ja auch umdrehen einfach.
Könnte man auch umdrehen, ja,
wenn man,
genau.
Wenn man denkt, man hätte wahrscheinlich mehr mobile Nutzer als... Genau. Wobei, kann man als mobile Nutzer dem Browser verbieten, Cookies zu machen? Also ich weiß nicht, auf Android glaube ich nicht.
Ja, wenn das in irgendein Gesetz gegossen wird, dann wird das wahrscheinlich schon eingebaut.
Ja, stimmt.
Kann man ja machen, wie man möchte. Was halt auch ganz cool ist, dass man, es gibt ja auch so Ansätze, bei so Image noch ein Data-Source-Attribut hinzuzufügen, wo man dann erst im normalen Source-Attribut die mobile Variante mit kleiner Auflösung hat und dann im Nachgang per JavaScript durchzirkelt durch alle Image-Elemente und die Source austauscht mit der URL, die in Data-Source drin steht. Und so dann quasi im Nachhinein die Desktop-Auflösung reinsetzt. Ist halt, du musst halt einfach erstmal bei dieser Technik warten, bis die Seite durchgelaufen ist, bevor du dann deinen Durchgang starten kannst, und du hast halt auch nicht, außer du willst deinen Code tierisch aufblenden, du hast halt auch nicht so einfach die Möglichkeit, noch viel mehr verschiedene Auflösungsstufen anzubieten.
Mhm.
Über ein Cookie kannst du ja so viele Werte setzen, wie du willst, das musst du an einer Stelle machen und an einer Stelle auswerten. und dann ist gut. Aber bei dieser Bildmethode mit den Data-Attributen müsstest du dann sozusagen für jede Auflösung ein eigenes Attribut reinsetzen. Insofern ist die Lösung schon eleganter, aber eben, ich denke, so die beste ist immer noch die von Scott Giel. Wobei der hat auch noch so ein paar Dinger drin, die eigentlich auch noch verbessert werden müssten. Zum Beispiel cachen Proxys das, was er da gebaut hat, nicht. Also weil er mit Query-Parametern arbeitet. Aber so vom Prinzip her liegt er richtig.
Und bei der Base-Methode habe ich auch noch eine Frage. Mhm. Du hast erst das Base-Element und wenn Onload passiert ist, also alle Bilder geladen sind, dann machst du das wieder weg, damit deine restlichen Links nicht kaputt sind.
Genau.
Und was ist, wenn jetzt jemand nicht auf Load wartet als Nutzer, sondern dann anfängt rumzuklicken? Geht da nicht alles tierisch in die Hose? Oder muss man dann einfach sagen, Links müssen halt immer absolut sein, sonst wird das nichts?
Ja. Müsste man mal ausprobieren. Ich kann mir vorstellen, dass DOM-Ready auch schon ausreicht. Einfach aus dem Grund, weil es gibt ja auch diese Lazy Image Loader Skripte, also die versprachen früher, dass eben das Laden von Bildern sofort abgebrochen wird und dann diese Bilder erst später geladen werden, wenn der User dahin scrollt. Mhm. Das sieht augenscheinlich auch so aus, als würde das immer noch funktionieren. Tatsächlich ist es aber so, dass wenn der Parser einmal losbrettert, kann man ihn nicht mehr davon abhalten, die Dinge alle zu laden, die im Quelltext drinstehen. Und bei DOM Ready ist er ja quasi zum Schluss des Quelltextes gelangt. Und eigentlich kannst du an der Stelle dann schon das Base-Element rausnehmen. Hast natürlich recht, dass wenn jemand so schnell klickt wie der Markus, dann landet er natürlich irgendwo im Orkus. Hm. Aber keine Ahnung, muss man mal ausprobieren. Prinzipiell ist die Idee aber ganz cool. Hm. Also weil du kannst eben, du hast halt einen Switch für viele Auflösungen und du hast gleichzeitig auch einen Switch für viele verschiedene Ressourcentypen. Also für gleichermaßen für Video, für CSS, für Skripte und für Bilder.
Hm. Oh, also ganz gut. Optimal scheint mir das aber alles noch nicht zu sein. Das ist doch sehr hackisch ist das alles.
Ja. Hackisch ist das so alles, was wir hier machen.
Genau, also am coolsten wäre ja, wenn es irgendwie so ein Bildformat gäbe. So wie es früher oder wie es auch immer noch gibt, diese RTSP-Streaming-Server, die einfach irgendwie schauen, wie viel Bandbreite ist jetzt gerade und die dann irgendwie das Video in verschiedenen Qualitäten live umschalten. Fände ich halt cool, wenn es sowas für JPEGs oder so gäbe. Hm. Aber gibt's irgendwie nicht. Und will auch irgendwie keiner machen. Also ich weiß nicht, ob das, ob hier dieses WebP oder WebPy, ob das kann, dass man irgendwie mehrere Auflösungsstufen in dem Format ablegt oder so. Keine Ahnung. Genau. Aber wer alle von den Hörern irgendwie, genau, alle eingeschlafen und wer von den Hörern noch nicht eingeschlafen ist, der kann ja mal auch seine Meinung kundtun dazu.
Das macht doch eh keiner.
Mich würde mal interessieren, was so EU-Kommissare dazu sagen, jetzt mal ehrlich. So Parlamentsinsassen, die so realitätsferne Cookie-Gesetzgebung da postulieren. Wenn man dir jetzt wirklich sagt, pass auf, wenn ihr das jetzt beschließt, dann ist euer iPhone, eure Internet-Flatrate in Anführungszeichen, nach dem ersten Aufrufen von Spiegel.de sofort komplett im Eimer. Oder so. Das würden die doch verstehen.
Übrigens zu den Audio-Comments. Wir haben einen Audio-Comment.
Echt?
Ja, also vom hier, Polarity.
Ja, cool.
Geile Scheiße.
Aber der ist halt leider, bezieht sich auf von vor 3 Wochen, glaube ich.
Ja, und?
Worum ging's
denn? Das ist ja wohl egal.
Worum ging's denn? Ja, ich schick's euch mal kurz.
Nee, du kannst das einfach an den Anfang dieser Sendung schneiden.
Ja, genau, das kann ich. Ich kann oder ans Ende oder ja.
Nee, an Anfang ist gut.
Also er sagt, ich glaube, das war auch eher so, dass wir mal einen haben, so einen Audiokommentar. Aber er sagt halt, dass der Peter mal irgendwie Unrecht hatte bei irgendwas. Ich weiß auch gar nicht mehr, auf
was.
Ja. schön. Wir wollen mehr davon.
Ich finde, den Kommentar können wir wirklich ganz gut irgendwie einfach so an Anfang setzen.
Einfach so unkommentiert.
Ja, 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 klar, der kommt gut.
Ja, Kommentare ist eh cooler, wenn du die an Anfang machst, weil dann hat jemand noch vielleicht so im Kopf, was letzte Folge war, und wenn du es ans Ende machst, dann haben die schon keine Lust mehr.
Ja, ich glaube, das war einfach so aus Prinzip der Kommentar. Also.
So, du wolltest auch nochmal so richtig rumrandalieren, oder?
Hast du ja, so richtig gesagt. Rumrandalieren. Also ich habe halt wieder mal gemerkt, also ich habe das ja, glaube ich, ich weiß nicht, ob ich es schon mal öffentlich hier gesagt habe, dass es blöd ist, oder ob ich das mal nur so, aber an irgendwas kann ich mich erinnern. Jedenfalls ist mir eben nochmal in letzter Zeit noch bewusster geworden, dass diese Storage-Events, also wenn ich mit Local Storage oder Global Storage oder also mit diesen Web-Storage-Dingern da, also lokale Speicherung von Daten, die haben ja auch so Events und ja, die sind eigentlich, also man könnte meinen, die wären ganz praktisch, weil aus diversen Gründen, aus Gründen, wie man dann bei den Grünen sagen würde, weil zum Beispiel wollte ich einfach, wenn ich zum Beispiel, ich sag zu viel zum Beispiel, ne, ich habe irgendwie meine Web-App hier, die ich gerade baue, und die habe ich öfters mal in mehreren Fenstern von meinem Browser oder in mehreren Tabs offen, weil kann ja mal passieren. Ich habe auch manchmal hier so ein Google Docs ein paar Mal offen. Und wenn das jetzt, wenn die App jetzt nicht mit irgendeinem Server zentral kommuniziert, sondern nur so im Browser läuft, dann habe ich da irgendwie keine Möglichkeit, dass wenn ich in dem einen Fenster eine Änderung mache, dass die dann in dem anderen Fenster auch live quasi angezeigt wird. Da kann es eben passieren, dass ich in dem einen was mache und dann speichert er das da rein und in dem anderen ist die Änderung noch nicht zu sehen, dann ändere ich da wieder was und dann gibt es da Konflikte und alles fliegt mir um die Ohren, sowas. Dann habe ich gedacht, diese Storage-Events, die kommen mir da ganz gelegen, weil die feuern über alle möglichen Fenster, so heißt es zumindest. So. Also könnte ich ja einfach anstatt die Änderungen irgendwie, die UI-Änderungen einfach so, nachdem ich gespeichert habe, zu machen, also wie sagt man das? So, also Spaghetti-Code-artig quasi, könnte ich das ja so Node.js-artig einfach mit so einer Callback-Variante quasi machen, nur dass ich den Callback eben nicht da reinschreibe, sondern dass ich auf dieses Event warte und dann dem Event nach meine UI-Änderung mache. Und das sollte dann eigentlich in jedem Fenster, das offen ist, von meinem Ding da, sollte das dann passieren, sobald eben dieses Event gefeuert wird. So. Das heißt, ich habe drei Fenster offen von dem jeweils dem gleichen Ding. Ich mache in dem einen mache ich eine Änderung. Da schreibe ich irgendwas ins Local Storage Objekt und auf den anderen beiden kommt ein Event und das sagt, dass da was geändert wurde und jetzt mach mal die UI-Änderung entsprechend. So, soweit die Theorie. Wirklich funktionieren tut das jetzt aber nicht. Das ist das Problem. Und zwar, komischerweise, also ganz praktisch wäre es ja, wenn ich nur auf diese UI, auf diese Events höre und nur dann was mache. Aber so funktioniert das nicht, weil dann würden es nur diese anderen Fenster, in denen ich nicht gerade bin, kriegen. Weil komischerweise werden die Events nur an die Fenster gefeuert, die ja eben nicht das Aktuelle sind. Hat man das verstanden?
Ja, es feuert am falschen Fenster, deiner Meinung nach.
Ja, es ist nicht im falschen Fenster, aber in dem, also es sollte in allen Feuer nehmen, also in allen Tabs und Fenstern, die eben diese gleiche Ressource da anzeigen, sollte das feuern, so meiner Meinung nach. Und das steht da in den Spezifikationen, steht dazu eigentlich nichts drin. Also es steht nur drin, dass das Event das und das macht, aber nicht, wer darauf hören soll oder an wen das geht und so. Und ich finde das blöd. Also warum geht dieses Event nicht an das Fenster, in dem ich gerade selber bin? Kann das irgendwie einen Grund haben? Ich weiß nicht. Der Peter kann sich immer so gut in den Browserhersteller reinversetzen.
Das halte ich jetzt für übertrieben. Aber also Moment, nochmal, dass ich das richtig verstehe. Das feuert in allen Fenstern außer in dem die Speicheraktion durchgeführt wurde.
Genau, ja.
Das ist echt
etwas. Meinen Beobachtungen zumindest zu urteilen. Ich habe nämlich am Anfang immer gedacht, dass das gar nicht, also dass es in meinem aktuellen Chrome gar nicht gibt, diese Events, weil ich eben immer nur dieses eine Fenster offen hatte und es darin getestet habe. Und aber andere Websites, also so Demo-Sachen, die dann irgendwie gemeint haben, damit könnte man auch Cross-Window-Communication und sowas machen. Die haben immer gemeint, ja, mach mal das eine auf und das andere, also mach mal die Seite in einem und im anderen Fenster auf und dann schreib in dem einen Fenster was rein und in dem anderen wird es angezeigt, quasi ja, live geupdatet. So, und dann hat das immer funktioniert. Ich habe gedacht, bin ich blöd oder was ist da los? Und bei mir hat das einfach nicht funktioniert, aber jetzt dann irgendwann bin ich drauf gekommen, dass es einfach nicht in dem gleichen Fenster feuert, sondern nur in einem anderen.
Ja, also generell ist es natürlich so, dass jetzt Local Storage nicht eigentlich nicht das Mittel ist, um Informationen zwischen Fenstern zu teilen.
Ja, aber manchmal, also
in dem ja Fall wäre es natürlich recht sinnvoll, ist klar. Ja, ich weiß nicht. Ist das denn so spezifikationsgerecht? Ich habe es gerade nicht im Kopf, wie die Events sich
genau. Also soweit ich die Spezifikation verstanden habe, heißt das da nichts. Also gibt es da nichts zu sagen zu dieser Thematik. Das macht der. Also ich habe es jetzt halt nur in dem Chrome getestet. Und der macht das so, wie ich es beschrieben habe. In der Spezifikation steht dazu nichts.
Also was ich an den Storage-Events viel spannender finde, ist halt, dass die auch inhaltlich völlig kaputt sind. Also dass die gar nicht die Informationen übermitteln, die sie übermitteln müssten. Normalerweise müsste da ja dran stehen, in welchem Dokument habe ich jetzt welchen Datensatz wohin gespeichert und welchen alten Datensatz habe ich überschrieben oder so. Das wäre ja vielleicht auch mal nützlich, das zu wissen, aber ist halt nicht. Ja, mit Local Storage ist es halt wie so oft. Es sieht halt so von außen, wenn man das so oberflächlich benutzt, halt recht fertig aus und halt irgendwie auch recht mächtig, aber das ist es halt gar nicht. Ja. Das sind halt glorifizierte Cookies.
Da gibt es doch, wenn ich mal, also das hat jetzt nicht wirklich was mit Local Storage zu tun, aber mit meinem Cross-Window-Kommunikationsproblem. Da gibt es doch diese API, irgendwas mit Post-Message.
Ja, also wenn du Cross-Fenster-Kommunikation haben willst, hast du mehrere Möglichkeiten. Also Post-Message ist die, die du benutzt, wenn du weißt, an welches andere Fenster du eine Message schicken willst.
Ja, genau, das war das Problem. Ja, das
weiß da ich, müssen ja. Die sich erkennen.
Da müssen die, ja genau, da muss ich quasi mit einem so Pop-Up-artig ein neues Fenster erstmal aufmachen und damit dann habe ich dann eine Referenz auf das Fenster und dann, ja, okay.
Genau, und das ist auch tendenziell eher unpraktisch.
Ja.
Praktisch ist die Methode mit den Shared Workers, die benutze ich zum Beispiel bei meinem Präsentationsframework. Da ist es halt wirklich so, dass du einen Webworker, eine Webworker-Instanz aufmachst und das Ding aber sozusagen sich zu mehreren Webseiten verbinden kann und dann so einen richtigen schönen Webseiten-Pool binden kann und da kann sich also jede Website jederzeit ein- und ausklinken und das ist ganz toll, da drin kann man auch komplizierte Sachen berechnen und dann können die mit Post-Message und On-Message da Events halt hin und her schicken zwischen den Seiten. Das klappt halt ganz gut in den richtigen Browsern. Leider gibt es halt mehr falsche Browser in der Hinsicht als richtige Browser. Deswegen, ob das jetzt so für den Fronteinsatz reicht, weiß ich auch noch nicht.
Okay, so, also.
Ich habe jetzt nochmal hier in die Spezifikationen geschaut. Zum Event ist es schon so, also in der aktuellen Version der Spezifikationen steht nichts dazu drin.
Genau.
In der Entwicklerversion der Spezifikationen ist das schon was. Das kann ich jetzt gerade auf die Schnelle nicht parsen, aber ich könnte das eventuell.
Schick mal den Link, dann tun wir das verlinken.
Dass das Verhalten, wie du es jetzt hast, richtig ist. Warum das jetzt als richtig definiert ist, weiß ich allerdings auch nicht. Ich fände es auch praktischer, wenn das Event sozusagen auf allen Fenstern feuern würde, wobei du dann wieder das Problem hast, wie finde ich jetzt raus, ob dieses Ding von innen kam oder von außen. Oder andere Überlegung, du müsstest es ja eigentlich in deinem eigenen Fenster selbst mitkriegen, wenn du was speicherst, oder?
Ja, aber es wäre ja irgendwie schon schöner, wenn ich einfach einen Event-Listener habe, der da hört und dann UI-Änderungen macht und ich habe das ist irgendwie schöner.
Aber dann brauchst du doch einfach eine Wrapper-Funktion für dein Set-Item, die halt neben dem Datenspeichern noch zusätzlich diesen Event-Callback ausführt und dann ist es für dich so, als hättest du das stimmt, Event.
Das könnte ich machen, ja.
Das ist dann zwar von hinten durch die Brust ins Auge, aber generell ist es ja bei diesen Storage-Sachen sowieso so, die will man ja so im Normalzustand nicht verwenden, sondern will man irgendwie 2-3 Abstraktionsschichten oben drauf türmen und dann kann man es benutzen. Und das wäre hier auch, denke ich mal, das, was man machen sollte. Sich einfach sein eigenes Eventsystem bauen, ne? Wie beim Videocodec. Wenn die das nicht hinkriegen, dann macht man das eben selbst.
Gut. Okay, das merke ich mir mal. Dann wird das gemacht. Ja, und dann haben wir noch ein Rausschmeißer-Thema, das wahrscheinlich sich auch ganz schön aufblähen könnte, je nachdem, wie hitzköpfig wir da drauf reagieren. Und zwar, ja, also als Anlass ein Artikel von Jens Kochtreis. Deutschland ist Internetentwicklungsland, wo er einfach mal ja so die Situation mit dem mobilen, vor allem mit dem mobilen Internet und aber auch halt ja mit dem allgemein mit diesen ganzen T-Online und Vodafone und O2 mit den ganzen Ärschen ganz gut beschreibt. Jetzt kommt irgendwo Musik.
Nicht von mir.
Irgendwo fährt ein Auto vorbei.
Ja, das war bei mir. Das war ein Motorroller.
Also die Kritik, um das mal kurz zusammenzufassen, ist halt die, der gute Jens hat sich einen Surfstick gekauft und stellt halt fest, dass man den praktisch nicht gebrauchen kann. Weil sofern man nicht irgendwo im Innern eines Großstadtdschungels steht, man im Prinzip kein Netz hat. Und das ist eine Beobachtung, die habe ich auch schon gemacht. Ich habe den zwar nicht von O2, sondern da von diesem Unterbataillon von O2, von Phonik. Aber das ist das Gleiche. Und das ist zwar nett, dass es so ein Teil gibt, in der Theorie, aber in der Praxis ist das einfach nicht zu verwenden. Also unterwegs. Ein Beispiel war jetzt mit der Zugfahrt. Das kann man einfach total knicken. Im Zug gibt es kein Internet, Punkt. Das erzählen die einem dann zwar von der Bahn besser und zwar, das gibt dann auch so Teilstücke, wo man dann so im ICE dann da mal irgendwie so Funkverstärker im Wagen hat und da kann man auch eventuell Hotspots im Wagen kriegen und sowas, dann geht das. Aber das sind irgendwie so Teilstrecken da irgendwo im Südwesten, wo man dann so zwischen zwei Städten 20 Minuten, dann hast du dann mal für dieses Zeitfenster Internet. Aber für den großen Gesamtteil, für den Restteil dieses Landes gibt's das einfach nicht.
Also ich erinnere mich an meine letzte Talisfahrt zu Silvester nach Frankreich, wo ich irgendwie, ich wollte tatsächlich deren Hotspot einfach mal nutzen, dachte, ich kann ja mal ein bisschen Web entwickeln auf der 4-Stunden-Fahrt. Und ich glaube, ich habe eine Stunde gebraucht, um zu kapitulieren, weil ich in dieser einen Stunde noch nicht mal so viel Zugang ins Netz hatte, um mich anzumelden. Das heißt, ich habe es noch nicht mal geschafft, denen mein Geld zu geben, bevor ich dann nicht ins Internet komme.
Ja, und du musst.
Das war so krass.
Ja, und das war so scheiße. Und das ist Thales, ne? Das ist ja so ein moderner Hochgeschwindigkeitszug. Und stell dir mal vor, du joggelst mit der City da irgendwo durch den Osten. Da existiert das einfach nicht. Ne? Und das ist schon echt ziemlich beschämend, vor allen Dingen, wenn man halt denkt, wie es halt anderswo aussieht. Dann könnte man jetzt meinen, ja, das ist aber auch schwierig mit der ganzen Abdeckung und ist ja ein großes Land, bla bla bla. Aber woanders, wo das Land vielleicht nicht groß, aber dafür die Zivilisationsdichte viel dünner ist, da geht's ja auch. Also woanders hast du WLAN im Stadtbus, eine Vorstellung, die ja hierzulande geradezu absurd ist.
Ja, WLAN ist ja generell auch so ein Thema, also irgendwie viel zu wenig öffentliche WLANs, schweineteure Internetzugänge in Hotels, die dann auch noch irgendwie einen scheiß Empfang haben, ganz gruselig.
Dieses dieses Telekom-Ding da, das kostet doch auch was, dieser Hotspot. Und zwar auch nicht so knapp. Ja klar,
das kostet. Und diese Telekom-Hotspots sind auch wirklich extrem teuer. Also das macht keinen Spaß.
Das kann man sich ja immer noch dazu buchen, wenn man so Telekom-Kunde, also wenn man sowieso schon irgendwie so einen Handyvertrag hat.
Ja okay, aber wenn du nicht bei der Terrorcom bist du teurer. Aufgeschmissen. Also ja. das sind wirklich absurde Preise. Da überlegt man sich halt wirklich zweimal, ob man dann mal eben... Möchte man ja meinen, ich habe jetzt eine Stunde totzuschlagen da am Flughafen und ich habe hier meine Kreditkarte und dann könnte ich ja eben, aber das ist echt nicht, das ist es einfach nicht wert. Und das sage ich als der größte Internet-Nerd, den ich hier so mir vorstellen kann. Aber also, seitdem ich viel mit unterwegs bin mit Zug und Flugzeug, klare Sache, obwohl man in der Theorie dank Surfsticks und Hotspots und sowas Internetzugang, obwohl der simuliert wird, ist der faktisch nicht vorhanden. Seitdem lese ich wieder wesentlich mehr Bücher.
Ja, ist auch so. Auch diese riesen steaming pile of shit mit den Roaming-Kosten im Ausland und so. Ich meine, geht ja jetzt auch die EU an. Aber echt ätzend. Also, dass man das sozusagen der Kommerz irgendwie dieser Grundversorgung so im Weg steht.
Ja, das Problem ist, nee, halt wirklich ist irgendwie so den Gedanken, dass das tatsächlich eine Grundversorgung von etwas Wichtigem ist. Wenn man das mal einfach mal so wirklich in die öffentliche Debatte irgendwie so einbringen könnte. Dass es vielleicht mal eine gute Idee wäre, das zu fördern. Dass es vielleicht mal eine gute Idee wäre, den Telcos da in dem Punkt auf die Finger zu klopfen oder so. Aber du sagtest ja gerade, ne? Die EU macht das.
Ja.
Ja? Das käme ja hierzulande keinem in den Sinn. Das ist ja Internet, was gibt's da? Raubkopierer und Kinderficker. Richtig?
Bestenfalls.
Bestenfalls, genau. Und sowas fördert man doch nicht. Das bekämpft man doch mit allem, was man hat.
Ja.
Also.
Wobei, sie haben ja eine coole Sache gemacht. Das ist jetzt hier die LTE-Frequenzen an die Auflage gekoppelt, die weißen Flecken in Deutschland eben als erstes auszubauen damit. Immerhin, sodass dann nicht schon wieder die ganzen Ballungszentren, die sowieso überversorgt sind, dann nochmal versorgt werden. Das ist schon ganz cool. Aber es hat halt gerade erst angefangen.
Ja, und halt die Frage ist halt wirklich, ob es da wirklich was mit wird, weil ich weiß nicht, will das eigentlich echt irgendwer?
Was?
Also will das irgendwer, der was zu melden hat? Hat da irgendwer ein großes Interesse dran? Also ich finde
was an LTE jetzt oder was?
Ich meine an flächendeckender Versorgung mit Internetzugang.
Also wirtschaftlich macht das überhaupt keinen Sinn. Aber dann würden sie ja auch alle möglichen Bahntrassen abmontieren und weiß ich nicht, was es halt noch alles so gibt an Infrastruktur, die sich irgendwie nicht lohnt, für so drei Mann in den Wald reinzulegen.
Naja, abmontieren ist ja wieder mit Arbeit verbunden. Hier musst du erstmal was aufbauen. Aber auch da ist ja wieder die Sache, du kannst ja hier nirgendwo mehr einen Masten aufstellen, ohne dass halt da irgendwelche Bekloppten anrennen und dann meinen, die Handystrahlen würden denen das Gehirn frittieren.
Ja, das ist so wie diese ganzen Umweltschützer, die gegen Atomen sind, aber wenn man denen dann so ein Windrad hinbaut, dann kriegen die direkt einen Affen.
Ja, wegen Landschaftsverschandelung. Nee, okay, die haben es jetzt zumindest mit einem real existierenden Problem zu tun, im Sinne von, da steht wirklich etwas in der Gegend, das man als Verschandelung wahrnehmen kann, wenn man entsprechend drauf ist. Aber jetzt so ein komplett imaginäres Thema, also es gibt ja diesen tollen Witz da, wo die Telekom dann den Handymasten aufgestellt hat und sofort gingen dann im ganzen Dorf die Fallzahlen für Kopfschmerzattacken und sowas in die Höhe und dann meinte der Telekom-Fritze dann, ja, pass mal auf, was passiert, wenn wir das Ding erstmal anschalten. Das ist ja tatsächlich die Realität hier.
Ja.
Das ist ja konsensfähig, eine solchen Voodoo-Bullshit da eben zu Felde zu führen und damit halt hier die ganze Entwicklung zurückzudrücken.
Mhm. Ja?
Und wenn mal was passiert hier, was mit Internet zu tun hat, dann kommt da eben sowas raus wie dieses wunderbare Cyber-Abwehrzentrum.
Ja, bevor du auf das eintrittst, was mich ja auch nervt, ist in dem Zusammenhang mit dem wir pissen uns alle an, die Tatsache einfach, dass du als offener Hotspot-Betreiber auch irgendwie der total Gefickte bist.
Gut ausgedrückt, ja.
Ja, und du eigentlich letztendlich, also dass das eigentlich die Ursache dafür ist, dass wir hier in Deutschland eigentlich nur, wenn, dann falsch konfigurierte Hotspots haben, die offen sind. Aber auch nicht so eine Kultur von wir packen unsere Städte damit voll und...
Naja, ich glaube, die Kultur, die ist auch ohne so ein Gesetz in Deutschland am Start. Also, wenn ich mir irgendwie hier so die Nachbarschaft oder so angucke, dann ist das einfach so, man gönnt dem anderen nicht, dass er da das offene WLAN von mir nutzt.
Was ich ja hier habe, was ich sehr cool finde und weiterempfehlen kann, ich bin ja Phone-Mitglied. Und ich spanne
was
hier...
Was für ein Mitglied?
Phone-Mitglied. Ich bin sozusagen Phonero, so heißen die Mitglieder. ist so eine, keine Ahnung, Organisation oder sowas. Vielleicht kommerziell, weiß nicht, aus Spanien. Und bei denen kannst du dir für Billiggeld so einen kleinen WLAN-Access-Point holen. Und der spannt dann zwei Netze auf, eins für dich privat. Und ein zweites, das ist dann öffentlich, das ist dann ein Phone-Netz und der trägt sich dann auch automatisch auf so einer Google Maps-Karte ein. Und dann kannst du eben als Betreiber aus zwei Betreibermodellen wählen. Das eine ist das Linus-Modell und das andere das Bill-Modell. Und ihr könnt euch auch schon denken, von wem diese Namen abgeleitet sind. Das eine ist, dass du kein Geld verlangst, dafür das andere Phone-Mitglieder bei dir surfen. Dafür darfst du aber dann auch bei anderen Phone-Hotspots gratis surfen. Und dann gibt es eben das Bill-Modell, das ist, dass du deine Hand ein bisschen aufhältst und dafür aber auch zahlen musst, wenn du mal irgendwie in so einen Phone-Hotspot reingehst. Und wenn du nicht Phone-Mitglied bist, dann kannst du da auch rein, aber dann kostet es auf jeden Fall und dann kostet es auch mehr, als wenn du Phone-Mitglied bist.
Und kannst du das irgendwie hier in das Google Docs-Doc reinlinken, reinlinken und dann verlinken wir das noch.
Genau, das ist ganz cool. Also da bin ich jetzt schon seit 5 Jahren, glaube ich.
Das ist doch, also ist es das, was irgendwie auch Freifunk oder sowas? Gibt es auch da in Berlin sowas?
Ja, es gibt, glaube ich, noch ein zweites, genau, so ein zweites, was so eine relevante kritische Masse erreicht hat. Also und dieses Phone-Netzwerk, das ist auf jeden Fall auch weltweit und vor allem so in Südeuropa viel und so. Jetzt auch im Urlaub habe ich mir vorher mal angeguckt, wo so die nächsten Phone-Hotspots in der Gegend sind. Dass, wenn ich mal irgendwie ins Internet muss, dass ich dann weiß, wo ich hingehen muss.
Ja, aber sowas, sowas funktioniert halt auch eben erst, wenn da wirklich eine kritische Masse irgendwo erreicht ist.
Ja, und letztendlich befinde ich halt mich mit einem Fuß im Gefängnis, weil es kann halt trotzdem, kann halt einer jetzt hier hinkommen und keine Ahnung, ein Denial of Service Angriff auf Sony ausführen oder auf das Cyber-Abwehrzentrum. Genau, dafür reicht ja dann eigentlich schon ein 386er. Ja, und dann steht da meine IP-Adresse und dann werde ich eingebuchtet. Und dann habe ich auch nichts zu melden.
Wird man da dann eingebaut? Ich glaube, ich habe doch
irgendwie gehört, dass man dann
zuerst das Ding schließen muss oder ja. So. Und dann, also erstmal so eine. So
es gibt auch so immer diese lustigen Mitstörerhaftungen, dass auch wenn du so ein Forum betreibst und dann rentet da irgendeiner ab über das Cyberabwehrzentrum, dann wird direkt der Forenbetreiber irgendwie eingetütet.
Also es reicht ja auch schon, wenn man überhaupt nicht eingetütet wird. Das reicht ja schon, wenn die Schakos erstmal vorbeikommen und erstmal so per Standardprozedur
ja, den Computer einsacken
und dir für ein Jahr den Computer wegnehmen, inklusive sämtlicher Bildschirme und Drucker, weil da konnte ja auch was drauf gespeichert sein.
Ja. Also ich habe ja letztens im Zuge meines Umzugs, da ich ja eine Zeit lang kein Internet hatte, musste ich mich da auch
mal informieren. Genau, du wohnst jetzt ja in einer ziemlich coolen Stadt, ne?
Ja, ich wohne jetzt im wunderschönen Düsseldorf, also quasi bei dir um die Ecke.
Hervorragend. Ja, sehr gut. Müssen wir uns mal auf ein Bier treffen.
Ja, das müssen wir auf jeden Fall machen. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, ich hatte ein paar Tage kein Internet und habe dann einfach mal geschaut, was denn hier so in der Umgebung ist. Und habe mir nichts, dir nichts, auch so ein offenes WLAN gefunden. Ob ich das jetzt benutzt habe oder nicht, ich weiß gar nicht, ob man das hier sagen sollte, wenn ich es denn getan hätte. Aber da
habe ich. Das geht ja auch nur mit iOS 5. Und das hast du ja noch nicht.
Das habe ich auch noch nicht, nee. Auf jeden Fall, ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, wie das eigentlich aussieht. Zum einen als Benutzer so eines offenen WLANs, was man ungefragt in Anspruch nimmt. Und zum anderen auch als Anbieter eines oder vielleicht auch als unwissender Anbieter eines solchen WLANs und habe ehrlich gesagt nicht wirklich viel Konkretes gefunden dazu. Es gibt so ein paar Urteile dazu, die dann aber auch wieder aufgehoben wurden und in die nächste Instanz gingen und dann gab es Vergleiche, aber es gab nie irgendwas, was dann tatsächlich zu einem Ergebnis geführt hätte, sodass man sagen könnte, das ist jetzt tatsächlich so, wenn ich das anbiete und dann kommt jemand und lädt Kinderpornos runter, dann bin ich trotzdem schuld. Oder ich gehe hin und benutze so ein offenes WLAN und lade da Kinderpornos runter und ich bin dann der Böse. Oder ich darf das eh gar nicht benutzen und man könnte von mir jetzt auch Geld verlangen. Da gab es im Grunde nichts zu.
Ich glaube, die Situation hat sich so ein bisschen verbessert. Also früher warst du wirklich direkt der Vollarsch. Mittlerweile gibt's dann tatsächlich ein paar Gerichte, die halt irgendwie ihr Hirn benutzen und irgendwie sagen, okay, das ist zumutbar und das geht irgendwie nicht. Aber ich glaube, es ist tatsächlich immer noch unscharf.
Genau, am Ende sind es nämlich dann auch irgendwelche Amtsgerichte, die das dann da wieder rauspoltern und damit ist ja bekanntlich nicht viel anzufangen. Was ich aber eigentlich auch noch sagen wollte bezüglich der Kultur, ich bin ja jetzt auch jemand, der gerne mal auf den deutschen Michel einprügelt, wenn es um die Spießigkeit geht. Aber ich muss gerade bei, was das Teilen jetzt vom Internet angeht, sagen, dass ich nicht glaube, dass es Geiz ist, dem man da begegnet, weil wenn ich überlege, wie vor 5 Jahren die WLAN-Situation aussah, dann war das eher so, dass ich an jeder Ecke ein offenes hatte und überall reingehen konnte. Und das lag jetzt nicht unbedingt daran, dass die Leute gesagt haben, bitte nutzt es alle, sondern dass sie es hat sie einfach nicht interessiert. Und dass jetzt alle zu sind und diese ganzen Geräte im Werkszustand halbwegs abgesichert sind, liegt, glaube ich, nicht daran, dass keiner das mitbenutzen soll, sondern einfach daran, dass die Leute zu blöd sind, ihre Netzwerkkoordinate einzurichten und dass dann irgendjemand von draußen auf meinen freigegebenen Ordner mit meinen kompletten Kundenrechnungen zugreifen kann. Deswegen weiß ich nicht, ob man da tatsächlich sagen kann, die Kultur in Deutschland, was das Teilen oder das Sharen von WLAN-Spots ist, wäre unter aller Kanone. Ich glaube, wenn die mal ordentliche Betriebssysteme nutzen würden und ihre Netzwerke richtig einrichten könnten, dann wäre das alles gar nicht so schlimm.
Aber es gibt eben ja auch keine öffentlichen WLAN-Netze in den Städten oder sowas. Also
ich glaube, kommunenweise gibt es das.
Weiß ich aber nicht, wo es das gibt. Also im Urlaub habe ich es schon mal gesehen, aber oder im Saturn mal oder in irgendwelchen großen Shopping-Centern gibt es das auch mal.
Na, ich bin vom Glauben abgefallen, als ich eins an der Bushaltestelle in Osnabrück gefunden habe. Wo ich ja sowas normalerweise zuletzt erwarten würde. Aber wenn man dann bei dieser komischen OS-Community oder sowas dabei ist, also wenn man da Mitglied ist, kann man da wohl rein. Weil ich das nicht bin, habe ich das jetzt nicht ausprobiert. Aber offenbar existiert da sowas. Also ich konnte es nicht glauben. Da klebte halt so ein Aufkleber da an dem Bushalterhäuschen dann und ich dachte, ja sicher. Und dachte, ich guck mal spaßeshalber nach, aber das ist kein Troll.
Ja, cool.
Aber trotzdem, das ist ja da alleine schon, dass ich das erst nicht glauben wollte, sagt ja schon vieles darüber aus, wie es da draußen sonst so ausschaut.
Aber ich finde, man sieht das auch so an so Cafés oder sowas. Also im Ausland sehe ich viel öfter diese Free-Wi-Fi-Aufkleber überall. Und hier habe ich vielleicht mal Glück, wenn ich in so einem Business-Café bin oder so. Aber generell gehe ich davon aus, dass ich hier so einen Zugang nicht bekomme. Also ich muss mir meinen eigenen Zugang beschaffen.
Ja, und das geht halt dann, funktioniert dann eben, wenn es eben dein Surfstick ist oder sowas, eben auch nur dann eben in der Metropole.
Ja.
Sonst siehst du halt wieder sehr alt aus.
Ich überlege gerade, ob ich in Business-Cafés gehe, weil ich habe das hier in Düsseldorf schon relativ häufig mitbekommen, dass die Wi-Fi anbieten.
Okay.
Oder dass halt auch sehr häufig dieses Free-Hotspot-Gedingse da. Ich finde es grässlich, wenn man sich da irgendwie vorher so blöd anmelden muss. Aber das
ist zum Kotzen, ja.
Aber das,
das ist dann schon okay, ja.
Aber das hat man also hier in Düsseldorf ja auch recht häufig. Ne?
Ja, also wo es das gibt, ist ja bei Starbucks auf jeden Fall. Es gibt ja diese Düsseldorfer Kette Voiten, die hatte das lange und die hat es aber jetzt eben auch wieder abgebaut, auch wieder aus rechtlichen Gründen. Also hatte ich zumindest mal gelesen, vor einem halben Jahr oder so. Es gibt es schon hier und da, aber ich denke, dass einfach sozusagen die Rahmenbedingungen nicht so sind, dass man sorglos sowas anbieten kann. Das ist halt irgendwie schade bei uns.
So schaut's aus. Und wie gesagt, im Internet lauert ja grundsätzlich nur das Böse.
Ja.
Das ist halt so das Grundproblem, das ich da eigentlich sehe. Wenn man dazu irgendwie mal eine positivere Einstellung einfach gewinnen würde. Oder was heißt eine positivere? Nennen wir es bei Namen. Eine realistische.
Ja, oder eine kompetente.
Das ist überhaupt gar nicht nötig. Aber wenn man einfach so das Internet als Erweiterung der normalen Realität begreifen würde. Ja? Und nicht als Pirateninsel, wo die ganzen Bösen sich rumtreiben. Dann, ich meine, das klingt jetzt irgendwie relativ naheliegend, weil letztlich sind das ja meistens normale Leute, die sich da irgendwo im Netz beteiligen. Im weitesten Sinne. Und eben nicht nur die Freaks. Wenn man das einfach mal so hinnehmen würde, dann wäre schon viel gewonnen, weil dann wird man vielleicht irgendwie auch mit der ja, da eben realistischer rangehen und dann eben nicht so, ich komme nochmal drauf zu sprechen und nicht einfach so ein Cyber-Abwehrzentrum in die Welt setzen, ohne ein Cyberzentrum zu haben. Was ja mal eine Überlegung wäre, weil wenn da offenbar irgendwas ist, was man abwehren muss, aber nichts ist, was man da vielleicht irgendwie auch mal positiv rausziehen kann, ne, das alleine sagt ja schon viel darüber aus. Ich habe jetzt keine Ahnung von der Konzeption und dass da jetzt irgendwie nur 10 Hanseln arbeiten, das sind irgendwie so Beamte, die jetzt nicht so die Super-Security-Cracks sind oder was nicht alles, aber allein, dass es das Ding gibt und daran, wie das heißt, sieht man ja eigentlich schon, woher der Wind weht.
Ja, allein dieses Cyber-Wort, das benutzt eigentlich kein Schwein, außer irgendwelche komischen Terminator-Sequels. Also das ist so für die totalen Vollnoobs, die so mal ein Science-Fiction-Heftchen gelesen haben, die raffen dann so, ah, Cyber, das ist
Cyberspace. Das mit Internet.
Ja. Der Rasenmäher, ja. Mann.
Ja, vor allen Dingen eben, es klingt ja irgendwo so latent gefährlich, ne? So ein ja. Internetabwehrzentrum würde ja schon wieder so klingen wie, hä, das komplette Netz abwehren oder so. Aber nee, weil offenbar ist Cyber, da kommt dann auch wieder dieses schöne Wort raus, was wir im Moment so durch den Durchlauferhitzer drehen. Cyberwar, davon reden ja alle, von virtuellen Bomben und so einem Gedöns. ja, und Cyberspace klingt auch so abgehoben und so fern. Irgendwie so. Das ist das andere da draußen, das wir bekämpfen müssen. Also die haben das nicht nur per Zufall so benannt. Ich habe mal einen Link in unser Dokument gepastet, das werden wir sicherlich auch verlinken, vom wunderbaren Neusprechblog, wo die mal den Begriff so ein bisschen dekonstruiert haben. Warum heißt das so? Weil, ne, ist ein typischer Fall halt von Neusprech. Was wir sonst so haben. Auch so, ansonsten so linksliberale Fundamentalisten und so ein Gedöns. Ne? Aber okay, das kann ich noch eher hinnehmen als eben, wie gesagt, es gibt ein Cyberabwehrzentrum und kein Cyberzentrum und das sagt eigentlich alles.
Zentrum. Das passt ja zur CDU.
Wieso? Die Zentrumspartei gibt's noch.
Ja.
Also, der ging's schon mal besser, aber die ist noch da.
Okay, egal.
Was ich noch kurz anmerken wollte, dass das Cyberabwehrzentrum total käsig klingt, da müssen wir nicht drüber sprechen und dass es auch allerhöchstwahrscheinlich bewusst so gewählt wurde und dass auch die Entscheider, die das ganze Ding da abgesegnet haben, dass die auch keine Ahnung haben von dem, was sie da tun oder was es dann am Ende tun soll. Auch das steht außer Frage. Was ich aber gefährlich finde, ist zu glauben, dass die Leute, die dann da sitzen oder die Leute, die in dieser Abteilung sitzen, das wird wahrscheinlich nicht einfach nur so ein Gebäude sein oder ein Trakt, sondern das wird wahrscheinlich schon etwas vernetzter sein, dass die keine Ahnung haben von dem, was sie tun, halte ich für ziemlich gefährlich, weil ich das möchte man vielleicht immer, auch dass die Polizisten ein bisschen blöd sind oder die Leute, die beim BND sind, dass die ein bisschen doof sind und dass die sich ein bisschen trottelig anstellen in der Materie, in der man sich selber den ganzen Tag bewegt. Aber ich denke, dass es eben nicht so ist und dass die auch schon einige sehr fähige Leute haben. Ich erinnere mich da gerne immer an so eine Geschichte hier mit irgendwelchen Kinderschändern, die irgendwelche verfremdeten Fotos ins Netz gestellt haben und die dann beispielsweise das BKA entchiffrieren konnte oder diese Unkenntlichmachung aufgehoben hat, sodass man erkennen konnte, wer dahinter war. Das fand ich schon ziemlich beeindruckend und musste halt sagen, das kriegt von uns allerhöchstwahrscheinlich keiner hin. Deswegen, ja, da eigentlich nur der Einwurf, dass man sagen sollte, dass man aufpassen sollte, wenn man denkt oder behauptet, dass da nur Idioten sitzen werden.
Naja, also dass die cleverer sind als der durchschnittliche Verbrecher ist, das ist, denke ich mal, gegeben, weil wenn die Verbrecher clever wären, müssten sie nicht Verbrechen in dem Bereich da begehen und würden sich nicht so blöd anstellen. Also, das weiß ich nicht. Aber sonst ist halt die Frage wirklich, ob man im IT-Bereich nicht doch irgendwo in der freien Wirtschaft den einen oder anderen Euro mehr abgreifen kann als bei der Beamtenlaufbahn. Weil wenn da wirklich tolle Leute sitzen dann und ich wäre jetzt hier so eine Security-Firma, würde ich mir die ja da wegkaufen. Und ich glaube, mit dem ganzen Geld, was im Moment in meine Branche, in diese ganze Phantombranche, die es ja auch teilweise ist, reingepumpt wird, damit könnte ich mir die auch leisten, glaube ich. Sitzen da wirklich die Besten der Besten der Besten?
Das habe ich nicht gesagt, aber sind wir die Besten der Besten der Besten?
Ist ich sowieso nicht. Ich habe keine Ahnung von so einem Security-Krempel. Ich bewerte das nur von außen. Ich bin schon die ganze Zeit panisch dabei, so einen Artikel zu suchen, den ich gestern gelesen hatte, wo jemand mal dieses ganze Ding von Grund auf dekonstruiert hat. Also jetzt nicht wie das Neusprechblock sprachlich, sondern die ganze Konzeption, wo halt eben so Sachen gesagt werden, allein schon, dass man ein Abwehrzentrum hat, was ja eigentlich schon auch blöd ist, weil das ist ja rein reaktiv. Das heißt, wir warten, bis dann irgendwie der böse Hacker, den es da angeblich geben soll, bei uns eingebrochen ist und sorgen dann dafür, dass wir ihn dann hinterher wieder aussperren, statt dass man da irgendwie mal proaktiv wird. Der hat sich dann besser in die Materie eingegraben. Ich werde das auch noch ausgraben, dieses Bild. Nicht dieses Bild, diesen Artikel. Aber, ja. Also man kann da schon vieles dran kritisieren. Und die Frage ist halt wirklich, inwiefern die das auch ernst meinen mit ihrer 10-Mann-Operation da. Und inwiefern das halt nicht einfach nur ein bisschen was für die Eigendarstellung ist.
Ja, am Ende wird es wahrscheinlich
genau das sein. Das hat sich ja eigentlich diesbezüglich schon ziemlich gut gelohnt.
Ja, aber das ist ja auch schon jetzt 2 Jahre in Planung, oder nicht? Also ich weiß, dass ich vor längerer Zeit schon mal mit irgendwem darüber geredet habe. Und da war es dann auch irgendwie so ein kleines Grüppchen, was dann nur reingesetzt werden sollte vor irgendwelche alten grauen Dinger. Aber ich weiß es auch ehrlich, ich habe mich auch gar nicht so sehr mit dem Thema befasst. Gib nur meinen Senf dazu ab, was ihr jetzt hier so dazu erzählt.
Ah, das tun wir doch alle.
Die benutzen bestimmt Chromebooks bei dem Cyber-Abwehrzentrum.
Ja, also ich glaube, dass so die Skepsis eher daher rührt, weil man weiß, wie viel die Amis halt da reinstecken und die Chinesen eben auch und letztendlich oder vielleicht auch sogar die Russen, aber aus den Ecken kommen ja die relevanten Angriffe, wenn überhaupt, und nicht von, also ich meine, so Lulzsec und Anonymous, das ist ja auch alles schön und gut, aber das sind ja jetzt nicht die super unangenehmen Angriffe, die von denen kommen. Und dagegen sind halt 10 Leute ein Witz, egal wie gut sie sind. Und das Budget, das die haben, ist halt auch ein Witz. Und das ist halt dann irgendwie schade, weil man das Gefühl hat, die hatten diesen Punkt auf der Agenda und jetzt haben sie so das Gefühl, dass sie was gemacht haben, weil sie haben jetzt ja dieses Zentrum mit 10 Leuten und jetzt können sie wieder andere Dinge machen. Und wir sind jetzt alle geschützt.
Vor dem Cyber.
Ja, aber wer glaubt das denn wirklich? Außerdem kommt doch bei der EU immer wieder schön diese Idee des Internet-Notrufknopfes und sowas dabei rum. Das kocht doch in regelmäßigen Abständen wieder hoch. Ich habe es letztens wieder gelesen. Das Problem ist halt wirklich, dass diese Leute, die das alles machen, das Internet als eine Erweiterung der Unterwelt verstehen. Und nicht als eine Erweiterung der Gesamtwelt. Das ist das Problem. Wenn sie mal einsehen würden, dass wir nicht alles Terroristen sind.
Ja.
Heißt ja nicht, dass es keine Terroristen gibt und dass man denen nicht das Handwerk legen sollte. Nur es gibt halt eben nicht nur Terroristen.
Ja. Ja gut, das ist aber kein Problem dieses Cyberabwehrzentrums, sondern tatsächlich gewisser überalterter Politikerkreise. Und oder Bevölkerungskreise vielleicht auch einfach.
Ich glaube, es hat aber auch gar nichts mit der Überalterung zu tun. Ich glaube, das ist das Desinteresse, was da vorherrscht. Weil es interessiert die gar nicht wirklich, was hat das mit dem Internet auf sich, wie funktioniert das? Es ist halt ein Politikum und die müssen sich damit befassen, dummerweise, weil es die Leute gerade beschäftigt und die erwarten irgendeine Reaktion oder irgendeine Aktion und dann hauen die irgendeinen Kram raus. Und sowas kommt dann am Ende dabei raus. Ich meine, man sieht es ja immer wieder, irgendwie Extra 3 schickt da ja auch gerne immer mal wieder irgendwelche Reporter und stellt blöde Fragen zum Internet und die reden sich dann da um Kopf und Kragen und offenbaren, dass sie überhaupt keine Ahnung haben, was das Internet überhaupt ist oder wie das funktioniert oder was auf ihrem Computer jetzt eigentlich genau Internet ist und was nicht. Und daran sieht man ja, dass die sich überhaupt nicht mit dem Thema befassen.
Ja, wobei ich denke, dass das schon irgendwo mit dem Alter zusammenhängt. Also nicht ausschließlich, aber so insgesamt gibt es da schon eine hohe Überlappung.
Weiß ich nicht unbedingt. Also da habe ich zwei Ideen zu. Das eine ist erstmal, die haben vom Internet keine Ahnung, okay, und das fällt uns auf, weil wir uns den ganzen lieben langen Tag damit beschäftigen. Jetzt ist die Frage, wenn wir uns mit irgendwas anderem beschäftigen würden und wir würden dann Politiker zu diesem oder jenem Thema reden hören, würden wir dann das Gleiche denken, wie das, was wir jetzt denken, oder eher nicht? Ich lese ja hin und wieder mal spaßeshalber so das Lawblog von Udo Vetter, dem Strafverteidiger. Und da hat man halt hin und wieder auch den Eindruck, dass die halt nicht wirklich wüssten, was im Grundgesetz so für Sachen drinstehen. So von wegen Unschuldsvermutung und so ein Krempel alles. Theorie 1. Und Theorie 2 ist halt, dass das Internet so ziemlich so, so den Gesamtaufbau angeht, so ein bisschen das Gegenteil ist von allem Staatlichen und allem Parteilichen. Weil das halt immer sehr hierarchisch und durchstrukturiert ist und wir hier im Netz so eine Art Gewusel der Gleichberechtigung ja haben. Und dass die halt ein Problem haben, mit diesem System auch der Kommunikation halt klarzukommen. Dass halt da alle gleichberechtigt sind und alle im Prinzip gleich laut schreien können. Ob das jetzt was mit dem Alter zu tun hat, weiß ich nicht so recht, sondern vielmehr, denke ich mal, möglicherweise auch so ein Strukturen-Mismatch ist. Die bewegen sich in Welt A und Welt B ist halt eine ganz andere.
Ich meine, es ist ja allein schon so, dass du super viele Juristen und Betriebswirte unter den Politikern hast, aber wie viel Informatiker hast du darunter? Also das gibt's natürlich jetzt auch noch nicht so lange, aber da hast du schon wieder dieses Altersding. Also, und sie sagen ja auch nicht, ich habe keine Ahnung und holen mir die richtigen Leute, sondern ich habe keine Ahnung und aber so schwer kann das nicht sein. Ich leite mir das irgendwie von der Landwirtschaft ab. So. Und dann weiß ich auch, wie der Hase läuft.
Ja, okay, aber das Problem ist halt, wenn die sowas sagen wie ich weiß es nicht, dann wird denen in dieser strukturistischen Welt sofort ein Strick draus gedreht. Weil dann steht der Nachfolger schon in den Startlöchern.
Ja, aber dann sind das einfach nicht die richtigen Leute, um eben dieses eine Feld zu beackern. Tatsächlich nicht. Dann müssen die sich halt irgendwie hinten anstellen in irgendeinem Bereich, in dem sie sich besser auskennen, aber vielleicht eben nicht ausgerechnet in dem Bereich. Also ich denke, du musst schon, das ist ja so, wie wenn jetzt jemand Internetseiten bauen würde, der selber nicht konsumiert. Wie soll das funktionieren? Also und wer Facebook und den ganzen Kram nicht benutzt, hat eigentlich, der kann ja eigentlich sich gar nicht aufregen über das, was die machen, weil er in der Regel auch gar nicht weiß, wie das genau läuft. Das heißt also, der lässt sich einfach nur schön anpieksen von irgendwem und geht dann ab wie Schmitz Katze, ohne irgendwie Ahnung zu haben. Also ja. Das finde ich halt so ein bisschen anstrengend.
Aber wie würde denn der Gegenentwurf aussehen? Was würdest du machen, wenn du jetzt Ilse Aigner wärst und dir hätte jetzt jemand gesteckt, Facebook und Google sind böse und du weißt aber gar nicht genau, was das ist? So, was sie macht, ist klar. Nämlich erstmal ordentlich draufhauen, letzte Chance und irgendwelche realitätsfern Droh-Sachen ausstoßen. Was würdest du machen? Wenn dir 30 Reporter ein Mikrofon unter die Nase halten, was machen wir denn jetzt? Die haben unsere Wi-Fi-Daten. Was tun wir denn jetzt? Die sind im Internet.
Ja, also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, was man da machen kann. Entweder man sagt einfach mal gar nicht so viel. Das ist wahrscheinlich sogar die beste Lösung. Oder man verweist eben an irgendwen, der da ein bisschen mehr Kompetenz hat. Ich meine, das ist auch letztendlich sowieso dieses Chef-Ding. Als Chef musst du ja nicht irgendwie alles unbedingt können. Du musst nur in der Lage sein, die richtigen Leute dir ins Büro zu holen, die halt die Ahnung von den Sachen haben, die für dich wichtig sind. Und das scheint halt manchmal, also nicht überall, aber so des Öfteren eben vorzukommen. Und vor allem auch bei irgendwelchen bayerischen Parteien.
Aber das kannst du nicht machen. Du kannst nicht sagen, ich habe keine Ahnung davon. Da dreht dir doch sofort die Presse, die Opposition und Teile deiner eigenen Parteien strikt daraus.
Guck dir doch mal den Kretschmann da an. Der hat doch auch, was weiß ich, wie oft zu Punkten gesagt, bin ich jetzt überfragt, kann ich nichts zu sagen, werde ich halt klären.
Der wer?
Hier der baden-württembergische Ministerpräsident.
Ach, der Grüne, richtig. Mhm. Ja, das sagt
ich
er aber,
meine, der hat's,
das,
der hat's
das
richtig
sagt
gemacht.
Er aber nur, weil der mit Stuttgart 21 echt mega tief in der Scheiße steckt.
Ja, aber das wäre jetzt sozusagen mein Vorschlag, wie man damit umgehen kann, ohne irgendwie sein Gesicht zu verlieren. Und das finde ich halt auch ganz gut.
Aber jetzt geraten wir auch an die grundsätzlichen Fragen der Strukturen in der Politik, nicht nur in Deutschland, richtig, sondern generell. Weil wenn jetzt jemand sagt, ich habe keine Ahnung, würdest du dann sagen, ja, dann soll der gefälligst zurücktreten? Also der gesunde Menschenverstand würde ja sagen, das ist ja super, er sagt, dass er keine Ahnung hat.
Endlich mal jemand, der ehrlich ist.
Genau, sagt, erzählt keinen Blödsinn, er sagt, er hat keine Ahnung, er delegiert das an jemanden, der Ahnung hat. Das
genau,
ist gut.
Finde ich super.
So, funktioniert ja in der Politik Moment, natürlich nicht.
Nee, das hat nichts mit der Politik zu tun, aber du rezipierst ja diesen Politiker gar nicht direkt über seine Aussage, sondern nachdem die durch Spiegel Online und die Bild-Zeitung und sonst wen gejagt wurde. Und die machen natürlich was mit dieser Aussage. Die schicken da irgendwie eine Wertung mit. Die können ja gar nicht anders und alles andere wäre auch schlecht für die Verkaufszahlen.
Ja, aber das meine ich ja. Aber das meine ich ja gerade eben.
Ne? Und das Komische ist halt, die könnten halt ganz prima das mir übers Internet reparieren, aus dieser Sache herauskommen, indem sie halt dann eben den direkten Kommunikationsweg aufmachen. Aber bis das passiert, sind wir alle alt und grau.
Mit direkten Kommunikationsweg aufmachen, meinst du damit jetzt, dass sie sich tatsächlich in das Internet begeben, wo wir Terroristen alle rumhängen und in den direkten Dialog treten, wie Twitter beispielsweise? Oder habe ich das jetzt zu flach verstanden?
Nö, aber das wäre ja zum Beispiel mal so ein Ansatz.
Gut, aber das machen ja einige.
Bitte?
Das machen ja einige. Das versuchen ja einige Politiker, da diesen Dialog zu finden.
Machen sie Dialog? Das machen die wenigsten. Die meisten machen Senden.
Ja gut, ich sag, sie versuchen es. Also sie begeben sich dahin und verstehen es eventuell nicht richtig. Aber das kann man auch von vielen Leuten behaupten, die den ganzen Tag im Internet rumhängen. Und bleiben wir einfach mal Beispiel Twitter. Bei Twitter rumhängen, die raffen es auch nicht. Also ich finde, da aber muss man dann auch schon mal ein bisschen die Anerkennung
zeigen. Da ist der Schaden nicht so groß, glaube ich. Also ich meine, wenn jetzt tatsächlich jemand mit reinen Senden der Absicht das Internet betreibt, dann betreibt er nicht das Internet, sondern dann macht er Fernsehen über HTTP oder Zeitung über HTTP und das ist nicht das Ding. Darum geht es aber in der ganzen Geschichte ja gar nicht. Das würde ich gar nicht als Internetbetätigung so durchgehen lassen.
Okay.
Das muss schon irgendwie auch mit einem gewissen Verständnis der ganzen Operation einhergehen. Aber wie gesagt, das läuft, wie gesagt, meiner Ansicht nach erstens deren Strukturen innerhalb derer, die sich bewegen, zuwider. Und dann ist es natürlich so, es ist ein dankbarer Gegner, weil halt eben das Wort allein schon Internetlobby hierzulande ja eigentlich mehr so minder existent ist. Da kann man halt eben einfach mal so draufhauen und so Sachen einigermaßen ungestraft so Sachen von sich geben, wie dass Terroristen mit virtuellen Bomben anrücken. Ne? Das haben die gesagt und wenn das jetzt eben, das wird im Internet natürlich jetzt hier ordentlich in den richtigen Kontext gesetzt. Aber was passiert in der Welt da draußen? Die ja auch relativ wichtig ist. Auf den toten Bäumen und auf den Mattscheiben. Wird das da in den richtigen Kontext gesetzt? Ich weiß es halt nicht. Ne? Vielleicht glauben ja auch einige, ihr Facebook sei jetzt so die einzige Insel da im Meer der Terroristen und Kinderschänder da draußen im Internet. Weil, nur weil jemand einen Internetanschluss hat, heißt das ja nicht wirklich, dass der, sagen wir mal, mit einer offenen Einstellung an alles herangeht, sondern dann bewegt man sich vielleicht auf seinen Inseln, auf seinem Facebook und seinem StudiVZ und beschränkt sich darauf.
Das wird auf jeden Fall der Fall sein.
Ja, und dann kann man tatsächlich auch so wunderbar das hinkriegen. Ich lese auf Facebook, dass das Internet alles voller, dass es im Internet virtuelle Bomben gibt und dann ist man gleichzeitig sowohl dabei als auch völlig draußen. Das geht.
Ja, aber das ist ja dann genau das ist ja genau das Gefährliche, weil für den Konsumenten oder für den Bürger ist das Internet, was der Politiker oder ein Volksvertreter, nennen wir es mal so, als ein Hort des Bösen und ein Sündenpfuhl darstellen möchte, ist auf einmal der Ort, in dem ich mich auch selber bewege. Und also ich als Bürger kenne eventuell jetzt nur mein StudiVZ und mein Facebook und eventuell noch GMX und weiß aber, dass auf den anderen Seiten Gefahren lauern. Das wurde mir gesagt, dass da Angriffe drohen können. Und da sind Terroristen, die meine Daten ausspähen und dann Schindluder damit treiben können. Und das ist ja dann genau das Problem, dass der gemeine Bürger eventuell da drin steckt, sich dann davon anstecken lässt von der Sorge, die verbreitet wird, eventuell auch aus Unwissenheit, eventuell noch nicht mal aus böser Absicht heraus. Und dass man dann, wie du ja schon sagtest, Teil von dem Internet ist und irgendwie aber auch nicht und weiß, dass in den falschen Bezirken, wie wenn man sich in der Großstadt bewegt, böse Leute und böse Ecken lauern. Und ratzfatz hat man da ja eine Parallelwelt aufgebaut.
Ja, was heißt parallel? Parallel impliziert ja irgendwo Gleichwertigkeit. Es gibt so die paar Oasen des Guten und alles da draußen ist kriminell und böse. Das ist, glaube ich, eher so die Gewichtung, die da rüberkommt, weil deswegen brauchen wir ein Cyberabwehrzentrum und kein Cyberzentrum. Weil Cyber, da haben wir ja unsere paar Inseln, aber das ganze große Böse, wir müssen da Teile des Internets den Terroristen entreißen, um darauf irgendwas Schönes hinzubauen oder so. Ich habe ja auch keine Ahnung, was die genau dabei denken.
Ja.
Aber generell merkt man, glaube ich, schon eine gewisse Grundunzufriedenheit.
Und es ist, glaube ich, auch ein sehr weitläufiges Thema. Man kann sich da schnell verrennen in diese Richtung oder in diese Richtung oder in diese Richtung.
Ja. Ja, wie gesagt, ich glaube schon, dass das tatsächlich irgendwie insofern eine neue Welt ist, als dass halt diese Struktur dem normalen Politikbetrieb ziemlich entgegenläuft und die kommen damit einfach nicht klar. Ich meine, selbst die Internetpartei, die Piratenpartei ist ja schon am Kämpfen mit ihrem basisdemokratischen System und dem Liquid Feedback und dem ganzen Fu. Das geht halt alles sehr schwer zusammen.
Ja. Damit hast du es gesagt.
Wie löst man es? Das würde ich mal sagen, das haben dann unsere Leser als Hausaufgabe zu bewältigen. Bitte als Audiokommentar eine kurze, prägnante Analyse und dann würden wir uns sehr freuen.
Da bin ich mal gespannt, wie kurz die wird.
Genau. Ich würde sagen, wir machen jetzt auf das Thema erstmal einen Deckel drauf, oder?
Ja.
Machen wir.
Ja. Das waren dann auch eigentlich alle Themen. Ich muss mir jetzt dann noch meinen Audio-Editor nochmal neu kaufen und dann kann ich das auch zusammenschneiden. Den hat es mir irgendwie unterm Arsch weggebrezelt. Ach ja, genau, keine Schaunotizen brauchen wir noch. Wir kommen nie zu einem Ende, das ist wirklich der Hammer. Tja, wer verliest die kleinen Schaunotizen? Ach, die haben wir aufgeteilt, genau. Dann fange ich einfach mal an mit subtlepatterns.com, also dezente Hintergrundtexturen. Ja, ganz einfach ist da eben eine Sammlung von, die sind tatsächlich mal hochqualitativ, was man eigentlich selten findet, und es sind auch nicht so viele, also es sind bis jetzt, also man kann da eben einschicken und wahrscheinlich werden die dann irgendwie kuratiert, merkt man irgendwie, das heißt, damit da nicht irgendwie lauter Blödsinn da ist. Zumindest die Texturen, die jetzt da sind, die sehen ziemlich gut aus und sind, wie der Name sagt, eben nur ganz dezent und nicht irgendwie so, dass es groß ablenken würde. Dann hat der Peter noch was zu JavaScript Mixins.
Genau, a fresh look at JavaScript Mixins. Da geht's einfach nur, was heißt nur, da gibt's halt einen recht umfassenden Artikel darum, wie man JavaScript Mixins macht, also Stücke von Funktionalität in JavaScript erstellt, die man zwischen verschiedenen Modulen oder Funktionen oder Objekten da gemeinsam implementieren kann, ohne dass man das irgendwo in eine gemeinsame Oberstufe in der Prototypenkette einhängen müsste. Kurzer Artikel, gut geschrieben, Codebeispiele, Lesebefehl. Und dann als zweites möchte ich noch empfehlen TryImage, ein Bildoptimierer, der PNG und JPG-Dateien verlustfrei optimiert. Als ich das Ding gelesen habe, dachte ich, na prima, noch einer von der Sorte. Hat aber verschiedene Vorteile, ist ein Standalone-Programm, kann man sich runterladen, läuft auf Windows, Linux und Mac, hat ein Interface, also einfach Datei reinziehen und die wird optimiert. Und das Ding optimiert auch ziemlich gut. Habe ich ausprobiert mit ein paar PNGs und JPGs. Optimiert besser als alles andere, was ich hier im System habe. Also das Ding zu benutzen lohnt sich. Ist im Übrigen in den Ubuntu Repositories direkt drin. Kann man also einfach dann installieren. TryImage.
Und ich habe den Artikel How, When and Why Script Loaders are Appropriate. Und Da schreibt der Alex Slexton, glaube ich, heißt der, über Fälle, wo man asynchrone JavaScript-Loader gut gebrauchen kann und wann man sie eigentlich nicht braucht. Also man braucht sie definitiv nicht immer, vielleicht sogar seltener als man denkt, aber zum Beispiel bei externen JavaScript-Bibliotheken. Ansonsten sollte man eben JavaScript eher zusammenfassen. Und das zweite, was ich noch hätte, ist ein JavaScript-Bookmarklet, das heißt Visual Event. Und wenn man das ausführt, dann wird die Seite abgedunkelt und man bekommt Symbole auf Seitenelemente gelegt, auf denen Events oder an denen Events dranhängen. Und jedes Symbol steht halt für verschiedene Events. Und das ist schon ziemlich praktisch, weil man irgendwie schwierig sehen kann, wo Events vielleicht schon auf einer fertigen Programmierung draufhängen und damit werden die halt sichtbar. Das war's.
Yippie. Dann haben wir jetzt ordentlich aufgeholt die letzten zwei Wochen, denke ich, mit einer Überlänge. Ich habe nicht ganz im Auge, wie viel wir jetzt haben, aber ist eigentlich auch egal.
Um die 2 Stunden.
Ja, ja. Wir sind ja auch zu viert. Da darf man sich das mal erlauben. Gut, dann nächste Woche sind wir alle, also zumindest mal wir drei. Ich weiß nicht, Cem, du darfst gerne wieder mitmachen. Aber wir sind alle wieder da, oder? Also ich auf jeden Fall schon, glaube ich. Ja.
Ich denke, ich falle aus.
Okay.
Genau, aber ihr schafft das schon.
Ich bin definitiv an Bord.
Dann hören wir uns zumindest in der Woche wieder und ja, bis dahin.
Vielen Dank noch an den Cem.
Ja, gerne.
Und ja, bis zum nächsten Mal.
Richtig.
Tschüss.
Ciao. Ciao.